Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nr. 108. Und heute ist, wir haben über wieder so viel geredet, Nils. Ich weiß schon gar nicht mehr, über was wir alles geredet haben.
Ich glaube, das war auch eine dieser Episoden, wo wir sehr viel geredet und nichts gesagt haben.
Also ja, das kann sein. Ich kann mich noch erinnern, wir machen es mal anders. Wir sagen heute noch nicht, das hätten wir gesoffen während der Episode. Nee, nicht, was erinnerst du dich, sondern ich beschreibe nur kurz, wie sich die so angefühlt hat. Am Anfang war sie sehr, sehr lustig, die Episode. Dann haben wir, es funktioniert auch nicht. Ach, sie war toll. Dann wurde sie spannend.
Und dann wurde sie zum Ende.
Dann wurde sie noch spannender.
Nee, es war so ein bisschen, war es jetzt schon auch PTO-lastig und sind wir wieder darauf zu sprechen gekommen, wie krass die Zeit gerade ist im Profisport. Also es war halt schon sehr, sehr profilastig. Wie ist es für die Profiathleten auf der Langdistanz, auf der Kurzdistanz? Was für ein Anforderungsprofil braucht man mittlerweile? Wie professionell ist es?
Stimmt. Oder das, und wir haben darüber geredet, dass du als Age Grouper die T100-Serie in der AK50 gewinnen willst.
Ja, gut. Also wir gehen jetzt mal ganz, ganz schnell in der Werbung. Und ihr müsst durchhalten, um diese Urban Legend aufzuklären, dass Stucky da. Du hast den Masterplan verraten. Scheiße, ganz am Anfang schon, du hast das gespoilert. Mein Saisonziel für 2025.
Viel Spaß bei der Episode, wir springen rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhab, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Chorsensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt,
sich
du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Es ist wieder Freitag, bei uns ist Mittwoch. Cooler Einstieg, oder?
Direkt mal für
ein bisschen Verwirrung stiften hier. Für gute Laune.
Ich habe gerade überlegt, es ist schon wieder eine Late-Night-Edition, weil es halt stockdunkel ist draußen. Aber ist es ja nicht. Es ist 9:30, 20.30 Uhr und 20.30 Uhr fühlt sich aber im November echt Late-Night an, oder? Das ist, man kann einfach sagen, wie es ist.
Ja, aber es wird ja wieder als Late-Night enden dann. Also es ist jetzt...
Ja, das... Ja, wobei, da bin ich gespannt bei dir. Du bist ja gerade schon, aber du bist ja busy.
Ich bin durch. Mein Gehirn funktioniert auch nicht mehr richtig, weil ich den ganzen Tag packe, wir ziehen um. Und hier hinter mir steht alles voller Umzugskartons und sowas. Die Bude wird zu klein. Die Kleine rennt zu viel rum, hat zu viel Spielzeug. Und egal von welchem Raum, wenn du nachts von... irgendwann mal aufs Klo muss, dann trittst du in jedem Raum dreimal auf irgendein Duplo, auf irgendein Spielzeug oder auf ein Kuscheltier, was da rumliegt, und dementsprechend
man muss ganz kurz den Nicht-Eltern erläutern. Man tritt auf Duplo, heißt nicht, dass man auf ein Duplo tritt, also Schokolade an den Füßen hat.
Ja, gut.
Das hätte ich nämlich vor ein paar Jahren auch noch gedacht und dann, wieso liegen da die Duplos rum? Sondern das ist einfach die Baby-Edition von Lego oder Playmobil, glaube ich. Ich glaube von Lego.
Ja, größere Steine, genau.
Für die Grobmotoriker unter den Kindern, die kriegen dann Duplo.
Wieso liegen bei Staggi Schokoriegel auf dem Boden?
Genau, und jetzt wahrscheinlich auch, jetzt gehen so die Spekulationen los, weil du sagst, du ziehst um. Vermutlich sind jetzt schon die Ersten, die sehen dich in weißen Leinklamotten mit Johann durch Mallorca
laufen. Ja, schön wär's. Würde ich mir gefallen lassen, ey. Wenn ich da jetzt deine Bilder sehe, was die für ein geiles Wetter haben, da werde ich schon neidisch, muss ich sagen. Da würde ich mich gerade sehen.
Das Jet-Set-Leben der C&D-Promis und Staggi zieht hinterher.
Ah, das wäre gut.
Aber nee, du ziehst nur den Main ein bisschen weiter südlich.
Den Main zum Glück nicht, den Rhein.
Den Rhein,
so ein bisschen südlich runter, genau.
Genau.
Ja.
Lässt du dich da treiben? Nee, das wäre in die entgegengesetzte Richtung.
Das wäre andersrum,
Stromaufwärts, genau.
Ja. Hoch geht's zu euch, also stromabwärts ist zu euch.
Genau.
Also da geht's mit Hyperspeed hin. Das müsstest du doch eigentlich wissen. Du bist doch schon öfter
reingeschwommen. Ich habe gerade überlegt, wenn es schlecht läuft beim Bonn-Triathlon, dann steigst du in Köln aus dem Wasser.
Oh, die haben uns übrigens geschrieben, es gibt dieses Jahr eine Reaktivierung, Nils. Und die E-Mail war formuliert, hier, Nick, du kommst aus der Nähe und Nils als ehemaliger Sieger ist ja quasi Pflichtstart.
Es wäre tatsächlich 20 Jahre nach meinem Sieg.
Oh. Also
es ist quasi sogar noch ein Jubiläum.
Ich melde uns da an, also wenn das zeitlich
passt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein abgekartetes Spiel oder sonst irgendetwas, dass der Bonn-Triathlon für mich, man hat ja immer gute Erinnerungen an Rennen, wo man schon mal gut performt hat oder im besten Fall, die man dann schon mal gewonnen hat, aber der Bonn-Triathlon ist A, für Leute, die nicht so gut schwimmen, das absolute Highlight, weil man muss wirklich nur rein in den Rhein und dann so schnell es geht in die Mitte, da ist die Strömungsgeschwindigkeit am höchsten, weiß man spätestens von der Paris-Übertragung der Olympischen Rennen, Männer und Frauen, also immer in der Mitte ist die Strömung am größten. Und dann muss man aber tatsächlich in dem Moment, wo man weiß, okay, ich muss in den nächsten 500 Metern raus aus dem Rhein, dann muss man sehen, dass man Harakiri-mäßig nach rechts schwimmt. Also das ist tatsächlich immer so ein Wabang-Spiel, wann gehe ich rüber, wann verlasse ich die schnellste Wasserstromlinie des Rheins und dann muss man halt wirklich gucken, dass man rauskommt. Früher war der Ausstieg immer in so einem China-Restaurant und da war dann wirklich immer so, da musste man raus. Dann 60 Kilometer, wellige Kilometer. Durch Siebengebirge, wirklich anspruchsvoll, aber irgendwie cool. Also die Anstiege sind immer dann vorbei, wenn sie anfangen weh zu tun. Und dann, so war es früher, 3 Laufrunden nach 5 Kilometer den Rhein entlang. Super Stimmung, also wirklich ganz, ganz toller Wettkampf, für mich eine der absoluten Highlights im deutschen Triathlon-Kalender. Und jetzt auch da wieder, das ist dann wieder so dieses Instagram-Ding wahrscheinlich, ich habe gerade heute gelesen, dass es wirklich nur noch 100 Startplätze gibt. Vermutlich sind die nach diesem Wochenende ausgebucht. Ich schreibe gleich auch nochmal Fritz Ferner eine Nachricht, dass er sich unbedingt anmelden soll, weil für ihn ist es natürlich perfekt.
Koblenz nicht weit, ja.
Absolut, genau. Da kann er quasi mit seinem Fahrrad hinfahren. Und dann geht's rein in den Rhein und Fritz kommt relativ mit wenig Abstand zur Spitze aus dem Wasser raus. Und dann kann er, das ist auch eine Strecke für ihn, die liegt ihm, so diese maximal 3 Minuten langen Anstiege, die kann er super rüberprügeln und 15 Kilometer kann er richtig schnell laufen. Denn ich gehe davon aus, dass nach diesem Podcast der Bonn Triathlon 2025 ausgebucht sein wird.
Ja, also es wäre auf jeden Fall schön, weil dann ist vielleicht auch sichergestellt, dass der wieder stattfindet, weil das ist so ein Event, ich bin immer früher hingefahren zum Zugucken, aber ich bin nie selber gestartet.
Ach Quatsch, nein.
Ja, ja, ich bin noch nie gestartet. Ich bin wirklich noch nie gestartet, weil natürlich liegt der mir nicht, ne? Ich habe beim Schwimmen, das bringt halt gar nichts.
Da schließt sich der Kreis. Da sind halt einfach echt Jungs wie, wer ist alles in den Siegerlisten? Mark Allen hat da schon gewonnen.
Norman Stadler, Fares Al-Sultan, Hellriegel, alle.
Ja, absolut. Alle. Also wirklich ein absoluter Klassiker.
Nils Görke.
Ja. Ich hatte tatsächlich auch jeden Platz auf dem Podest hatte ich schon. Der erste Start war
Johann Ackermann.
Sieg. Johann hat auch schon gewonnen, nee.
Ich meine schon.
Nee, jetzt komme ich nicht mit gefährlichem Halbwissen.
Ja, das ist
obwohl dann, das erklärt auch, warum er sich jetzt leisten kann, in Palma de Mallorca zu leben. Und das absolute Jetlab. Dann stärkt er auch auf vom C-Promi zum B-Promi, wenn er schon bei dem Bonn-Triathlon gewonnen hat. Clemens Köhn hat das Ding auch gewonnen, der hat es auch jahrelang probiert.
Ja,
und
stimmt.
Dann hat er tatsächlich auch endlich den Vogel abgeschossen. Das war auch einer, mit dem ich mich dann ein, zwei Mal da auch gebettelt habe. Aber absoluter Klassiker.
Doppelsieg beim Bonn-Triathlon.
Zweimal hintereinander raus, nee.
Doppelsieg.
Ja, was heißt Doppelsieg? Zweimal hintereinander, oder?
Du fragst immer so Fragen, ich habe das jetzt schon wieder zugemacht. Warte mal, wo steht hier?
Erster und zweiter Platz,
ich sag's dir jetzt sofort. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir. Ja, Doppelsieg, erster und zweiter Platz. Ey, ich bin hier gerade am raussuchen und dann haust du so einen raus, auf den ich wirklich nicht bereit war. Ah, da, sportliche Erfolge, Triathlon, da, Bonn-Triathlon, Indeland-Triathlon, Bonn-Triathlon, 2015 gewonnen und 2014 gewonnen, ja.
Jesus, Johann, Respekt, Kudos. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen, aber cool. Also hat tatsächlich zweimal gewonnen, der Ackermann, ja. Wahnsinn. Das ist wirklich beeindruckend, aber ein absolutes Top-Rennen, kann man wirklich nur wärmstens empfehlen und ist ja immer im Juni. Das glaube ich, hoffe ich nächstes Jahr auch im Juni. Nicht, dass wir jetzt was Falsches erzählen. Aber das ist natürlich auch immer die perfekte Distanz für die Langdistanzen, die dann kommen. Für Frankfurt, für Rot, Hamburg war schon. Weil das wirklich so eine Distanz ist. 4 Schwimmen, stromabwärts ist man, glaube ich, nach 20, 25 Minuten aus dem Wasser raus. 60 Radfahren, 15 Laufen. Da wird heutzutage, glaube ich, mit der Siegerzeit fast die PTO-Rennen absolviert. Ich glaube, ich hatte irgendwie, was ist das, der? 15.6.?
8.6.25.
8.6. Guck mal, absolut perfekt gelegen. 4 Wochen vor Rot, 3 Wochen vor Frankfurt oder andersrum. Also definitiv Empfehlung für alle, die Bock haben auf einen richtig tollen Wettkampf und auch einen Klassiker, muss man ja auch sagen. Ich weiß gar nicht, er ist jetzt ein paar Mal ausgefallen. Ich glaube, er ist auch so ein Corona-Opfer.
Das war, ne? Exakt.
Das ist echt schade, aber ganz, ganz tolles Rennen und auch mit sehr, sehr viel Liebe organisiert. Immer unheimlich viele Helfer, super Stimmung. Irgendwie auch ein bisschen so eine rheinische Frohnatur, also irgendwie so diese rheinische Frohnatur-Charakteristik kommt da auch bei dem Wettkampf rüber. So habe ich es zumindest immer empfunden.
Absolut. Ja, das ist also wirklich eins, so richtiges Bucketlist-Rennen für mich auch immer gewesen. Und dann habe ich es irgendwie dann doch verpasst. Ja, wir haben darüber geredet. Ich habe es nie gemacht damals aufgrund meiner Schwimmstärke. Ich dachte, nee, das ist nicht mein Rennen einfach. Dann wollte ich es immer mal machen. Dann kam Corona und dann gab es das auf einmal nicht mehr. Deswegen, also ich muss wirklich schauen, ob ich an dem Zeitpunkt kann. Weil wenn ich kann, dann werde ich definitiv starten. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber ich habe... Ja?
Dann muss es einen Showdown wieder geben.
Ja, ich führe jetzt
2-1, weil du beim Matschfuß gekniffen hast. Im Schwimmbattle habe ich dich eindeutig geschlagen. Dann hast du richtig die Eier hochgebunden in Frankfurt. Dann Matschfuß, wusstest du keine Chance, bist du gar nicht erst erschienen.
Nee. Gar nicht erst angereist. Nicht nur DNS, DN angereist. DNA.
DNT.
Did not anreise.
Did not angereist. Did not travel. DNT. Did not travel.
Nee, das mit A. Das mit A. DNA. Did not anreise.
Also hättest du jetzt beim Bond-Triathlon die Chance auszugleichen.
Ja, aber also du weißt ja, Nils,
Von der Charakteristik spielt mir das mehr in die Karten.
Aber ja, aber du weißt ja, ich performe immer dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Wie beim Ironman, weißt du, Matschfuß ja, ja, ja. Im 50 Meter Schwimmbattle. Nee, und ich meine, das Schwimmbattle war halt, ich bin Brust geschwommen, ne? Also,
Ironman des Königs.
Dass du das überhaupt aufführst.
Ich habe auch am Anfang gedacht,
und es war unentschieden. Ich meine, es gibt's ja. Also, ich kann dieses Reel ja nochmal rausholen. Wir können nochmal abstimmen lassen, wer da gewonnen hat.
Ach, das brauchst du ja nicht. Du bist ja wie Trump. Alte Wahlunterlagen rausholen und dann lass uns doch das Wort ganz, ganz klar entschieden, auch damals schon vom Publikum. Das kannst du nochmal vor das Bundesgerichtshof in den USA zehren, aber das wird daran nichts ändern. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bis 35 Meter auch gedacht habe, das ist kein Battle, und dann habe ich gedacht, okay, dann setz jetzt ein bisschen, erhöhst du die Frequenz. Dann habe ich aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil du genau das Gleiche gedacht hast. Und dann kam bei mir so ein bisschen die Panik dazu, dass ich dieses, das wäre erniedrigend gewesen. Alter, das wäre wirklich erniedrigend gewesen. Aber gut, Themenwechsel. Also du packst und
ich pack.
Dementsprechend.
Oh, ich habe noch, grad. Mir fällt noch eine Sache ein hier bezüglich Packen. Ich glaube, das kennt, ich wollte dir das eben schon vor dem Podcast-Start erzählen. Und dann habe ich gedacht, nee, ach komm, die Story halte ich mir jetzt noch für den Podcast hier übrig. Das war, es gibt ja, glaube ich, in jeder Großstadt siehst du immer mal so, dass irgendwo ein kleiner Karton steht, Bücher drin oder so, zu verschenken oder sonst irgendwas. Und wir haben ja jetzt hier dann, weil wir umziehen, ich meine, beste Zeit, mal richtig auszusortieren. Leckt mich am Arsch. Wir haben hier so viele Sachen hier, eBay-Kleinanzeigen reingestellt, zu verschenken. Jede Menge Kleider, also ich habe kistenweise Kleider in die Kleiderkammer gebracht und sonst was. Und auch Sachen einfach, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte von allen iPhones, die ich je besessen habe, habe ich in einem so einem Ding die Kartons noch gehabt. Für was auch immer. Ich habe die Dinger dann verkauft, die iPhones, aber habe die Kartons behalten. Also, wie dumm kann man sein? Die, weißt du, die liegen dann in so einem Schrank, wo du nicht reingucken kannst, weil er so hoch ist irgendwo in der Küche, und dann wird so lange reingeschmissen, bis nichts mehr reinpasst. Und was hinten links liegt, weiß kein Mensch mehr. Das hat sich da 10 Jahre sind wir jetzt fast in der Bude hier, da angestanden. Also, auch nochmal so ein Tipp von mir, schaut mal in eure Schränke, in die ihr selten reinschaut, da ist so viel Mist drin, was ihr nicht mehr braucht. Und das Allerschlimmste, ja, Keller.
Und dann stell dir vor, Nicky Boy, du bist so klein wie ich, dann hast du noch 3 Regale mehr, an die du nicht rankommst und wo du nicht reingucken kannst, was da drin ist. Da hast du dann noch mehr verlorene Schätze und ja, sowas alles.
Also, schlimm, wie viel man dann doch, weißt du, ich denk schon immer, ja, ich habe ja regelmäßig mal, dass ich Klamotten aussortiere und so, und denk schon immer, ja, ich habe gar nicht so viel Zeug, wie viel Scheiß ich hier rumliegen hatte.
Aber jetzt komm, ich wollte es erzählen.
Also, und dann die Story, in jeder Stadt gibt's, glaube ich, ja so diese Kiste, habe ich erzählt, da habe ich gesagt, komm, wir haben ja auch so ein paar Kleinigkeiten, die hauen wir auch in so eine Kiste, stellen die dahin, und dann vielleicht findet sich ja noch einen zweiten Besitzer, und dann, wenn die nach dem Tag, habe ich gedacht, ja, wenn nach dem Tag nichts mehr drin ist oder die letzten Sachen, dann nehme ich die, und die Sachen ballern wir dann weg. Einfach so, kommen die halt mit auf den Wertstoffhof und fertig ist. Und dann habe ich da morgens, war ich früh raus, weil wir Frieda zur Tagesmutter gebracht haben. Da fahren wir jetzt immer gerade noch hin, ist ein Stück Fahrt, weil das schon direkt dann in der Nähe der neuen Wohnung ist. Und dann entsprechend die Sachen dahingestellt. Und dann wollte ich ins Auto steigen, und dann kam da gerade die AWB aus Köln, also hier die Müllabfuhr, und machen dann an so Bänken so neue Müllsäcke rein und so. Und dann macht der neue Müllsack rein, nimmt sich das Ding unter den Arm und haut's einfach direkt weg. Und ich dachte immer wenn ich was gesehen habe, was da stand da nie lange. Das war immer so ganz schnell weg, deswegen habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich dann hier irgendwie, dass da Leute gibt, die da Interesse dran haben, das mitnehmen. Aber ich habe dann jetzt anscheinend herausgefunden, vielleicht, das ist auch so ein Ding, was jeder mal zu Hause auschecken kann. Ich bin mir sicher, dass das in jeder Großstadt irgendwo mal wer macht, gesehen hat, was auch immer. Wie das bei euch ist, weiß ich nicht, aber in Köln ist es anscheinend so, da kommt dann morgens die Müllabfuhr, und was die so sehen, graben die und hauen die weg. Ja.
Nee, was bei uns tatsächlich, und das finde ich irgendwie ganz charmant, dieses zum Tauschen. Also du hast jetzt hier bei uns wirklich in unmittelbarer Nähe, hast du so zwei, zwei Bütchen. Das eine ist ein Regal, das ist wirklich ganz klein. Aber
jetzt, das ist für Bücher, ne?
Nee, alles. Da kannst du alles reinlegen. Das ist wie so ein Schrankenwärterhäuschen. Also ist auch relativ groß.
Ja.
Das ist hier so Luftlinie von mir. Also ich könnte jetzt quasi so rüber gucken, 120 Meter entfernt. Und da kannst du dann alle Sachen hinlegen. Also auch so, was du nicht mehr brauchst. Dann kannst du da, keine Ahnung, Finisher-Shirts, weil wir darüber geredet haben, legst du halt rein und dann siehst du halt irgendeinen in deinem Hood vielleicht mal mit deinem Finisher-Shirt rumlaufen. Geil. Solche Sachen, das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, dann hast du natürlich noch Platz dafür.
Genau, dann hast du nochmal Platz dafür. Das war ja wahrscheinlich dann auch bei dir eine relativ große, so diese ganzen Triathlon-Sachen. Da hast du wahrscheinlich auch überlegt, was mache ich jetzt damit?
Aussortiert. Ich habe einfach gnadenlos aussortiert. Wir hatten auch so Kisten im Keller, wo man denkt so, ja, vielleicht brauchen wir es nochmal oder so. Und diese Kisten standen da 5 Jahre. Ich habe die aufgemacht, so von oben drauf geguckt und gedacht, fuck it, zugemacht, ciao.
Aber da gibt's ja die Einjahresregel. Also eigentlich sagt man laut Literatur,
wenn du Sachen
wegpackst und ein Jahr lang nicht gemerkt hast, dass du sie vermisst, also ja nicht mal mehr, wenn du es nicht mal mehr bemerkst, dann ist es wirklich ein eindeutiges Zeichen dafür, dass du es halt wegschmeißen kannst. Aber ich glaube, das kennt jeder, dann machst du die Kiste auf. Ich hatte das letztens auch und ich habe da noch massenhaft Case-Swiss-Klamotten gefunden und dachte auch so, okay, weg damit, mach ich nicht.
Das ist auch 10 Jahre her.
Ja, klar. Aber ich hatte die Boardshorts von K-Swiss, die hatte ich jetzt auch vorbei noch an und die hat auch noch gepasst. Okay. Ich musste sie, glaube ich, früher war das wirklich so, da ist sie runtergerutscht, jetzt sitzt sie.
Da musst
stramm.
Du sie so festschnüren, richtig, ne?
Genau, da musst du sie richtig festschnüren und jetzt, weißt du, es ist so dieser Klettverschluss und der geht jetzt schon so ein bisschen so Y-mäßig. Also er ist jetzt nicht mehr, es ist kein I mehr, sondern oben ist es so ein kleines Y. Aber ich habe es doch zugekriegt. Das ist ja das Gute bei den Boardshorts, hast du ja immer das
Klettverschluss. Klettverschluss ist aber gefährlich.
Ja, und die Benzel halt, ne? Dafür
Okay. Ja, okay, dann geht's.
Die Benzel, die sind dann so ein bisschen flexibel, aber früher war halt wirklich, ja, da war es eher ein X, da war der Klettverschluss ein X und du hast einen Doppelknoten gemacht, damit das Ding hält. Aber gut, trotzdem passt sie noch.
Also kann man sagen, du bist reingewachsen jetzt endlich.
Ich bin absolut reingewachsen. Erwachsen geworden, in seine Aufgaben reingewachsen. Aber das heißt auch, dass dein Trainingsvolumen jetzt eher die letzten 2 Wochen oder die letzte Woche gen Null gegangen ist.
Ja, nicht ganz gegen Null, weil das Gute ist, dass mein Bruder ja bei uns im Radraum jetzt oder in der App gerade viele, viele neue Features programmiert, ein Update gemacht hat und dann immer noch viele Sachen getestet werden müssen. Jetzt der Core-Sensor wird gerade angebunden. Da sind wir da im engen Austausch mit denen und gucken, wie können wir das geil machen und auch in Pläne adaptieren mit Hitzeanpassung und sowas und überlegen da. Und da muss ich immer so ein bisschen manchmal testen. Wir hatten jetzt gerade eine neue Version vom Radraum, da gab es nochmal 1-2 Problemchen und dann musste es irgendwer testen. Und es reicht natürlich nicht, wenn das nur eine Person testet, dann mein Bruder, sondern ich springe dann auch immer nochmal aufs Rad. Das sieht dann immer mehr aus, als es ist. Weil ich mache dann die Workouts an, die sind so 1,5 Stunden und ich teste dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde und wenn dann alles passt oder eben nicht passt, breche ich halt ab und dann steht aber dann auf meinem Strava immer 1,5 Stunden, weil die Session so heißt, das ist dann immer ganz gut. Da denken die Leute vielleicht, ich trainiere noch ein bisschen mehr. Aber so eine Stunde am Tag, alle 2 Tage, würde ich jetzt mal so den Rhythmus sagen.
Ja gut,
sagen.
Aber immerhin.
Ja,
das ist ja schon nochmal ein Grundrauschen.
Genau, so ein kleines Grundrauschen ist da und ich hatte ja mal eine Zeit lang dieses, was ich erzählt, ich weiß gar nicht, ob es vorletzte Woche war, wo ich so auf diesen halben Stunden-Sessions war. Da habe ich dann so ein bisschen viele von gemacht und mich davon ausgeruht und habe dann auch gemerkt, ja, also auch dann so halbe Stunde laufen, nur eine halbe Stunde auf dem Rad, da habe ich dann mal in die Auswertung geguckt und dann steht da halt am Ende der Woche, dann denkst du halt so, ja, diese Woche habe ich richtig viel Sport gemacht und dann steht da halt in der Tat 2:30 Sport oder 3 Stunden Sport diese Woche. Und da habe ich dann gemerkt, ja, das, also du machst zwar oft Sport, aber das ist in Summe schon ganz schön wenig. Und habe dann so gesagt, okay, komm, auf dem Rad Minimum versuchst du 1 Stunde zu machen. Und beim Laufen versuchst du Minimum 6 Kilometer zu laufen und eigentlich eher 40 Minuten und so 7-8 Kilometer. Das habe ich jetzt ganz gut hingekriegt und das ist auch, ich merke das ist krass, auch sofort an der Fitness, dass alles wieder so die ersten paar Mal war kacke, aber jetzt so ein Tacken leichter schon wieder fällt und habe dann jetzt auch mal 1,5 Stunden Rad gemacht und so, also das ist dann schon, das war echt ernüchternd, so wenn du das Gefühl
aber
hast,
Rolle,
ich habe
doch
jeden, Rolle wegen Zeitoptimierung hier, weil also dann ziehe ich mir wirklich nur die Radshorts an, springe auf die Rolle, hau mir ein Workout in den Radraum bei uns im Pushing Limits Club und ab dafür. Weil es ja einfach viel zeiteffizienter ist. Also wenn du jetzt graveln gehst, dann musst du irgendwie 16 Lagen anziehen, dann musst du dir noch den Airsaver hinten an Rad schrauben, weil es regnet wie Sau hier. Dann irgendwie musst du noch gucken, oh, wo, in welcher Kiste ist jetzt mein Licht verstaut? Hat das noch Batterien? Weil ich fahre um 15 Uhr los und um 16:30 ist dunkel gefühlt. Also das ist dann so, und dann musst du noch duschen und das Rad wieder so ein bisschen wenigstens abputzen, dann danach, weil es aussieht wie komplett in einem Pfütze geschüttet. Also ja, das kriege ich gerade nicht hin. Aber habe ich Bock drauf.
Hast du mit Basti gesprochen und er hat dir von unserer Sonntagsausfahrt erzählt?
Nein, nicht, aber ich habe gesehen, dass du graveln warst.
Alter Schwede, es war wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gefroren habe wie am Sonntag. Also es war wirklich krass. Es war eigentlich gutes Wetter vorhergesagt und wir waren auch eine coole Gruppe. Günni war dabei, Pitchy war dabei. Hoffi, ein Buddy von mir ist noch losgefahren, ohne Überschuhe und ohne Wintermütze. Der hat sich dann am entferntesten Punkt der Route, und es waren 85 Kilometer Gravel südlich der Elbe, das heißt, wir mussten auch durch einen alten Elbtunnel raus. Und am entferntesten Punkt, da hat er dann gedacht, das geht nicht mehr. Und dann ist er entweder in die U-Bahn gestiegen oder in so eine Mietwagenstation, die da halt auch noch mit Hamburger Miles war da auch. Also der war wirklich fix und alle. Und das hat dann angefangen zu regnen. Es war richtig kalt. Und das war echt so, wo ich gedacht habe, Alter, was machst du hier für einen Scheiß? Und dann halt auch wirklich so genau, was du beschrieben hast. Wir sahen alle aus. Es war unvorstellbar. Aber es ist ja dann immer so, das macht eigentlich gar keinen Sinn, was du machst, weil es halt auch November ist. Außer für Günni, der ist Profisportler, der muss das machen. Aber so für alle anderen ist es ja doch dann mehr Spaß. Und irgendwie ist es dann ja doch wieder cool. Und dann fährst du da an der Elbe lang, Gegenwind, dir schießt die Suppe ins Gesicht, irgendwie 2 Grad, dir tut mittlerweile alles weh. Und dann kommt dir in den Sinn, dass halt solche Leute wie Van de Poel und Wout van Aert, die machen das jetzt halt einfach jeden Tag. Jeden Tag sitzen die jetzt auf ihren Böcken irgendwo in Belgien oder in Holland und fahren 5 bis 6 Stunden dann halt noch mit richtig harten Programmen.
Oder in der Sonne in Spanien.
Wir waren dann auf dem Rückweg und dann kam der Knochenbrecher. Es gibt so eine Brücke im Hafen, die kannst du hochfahren, damit die Containerschiffe durchkommen. Und die war oben. Und dann war so diese Situation, was machen wir jetzt? Drehen wir um, damit wir nicht kalt werden? Wir hatten schon 3 Stunden auf der Uhr und waren alle schon richtig durchgefroren. Oder bleiben wir hier? Und du weißt es ja so eng wie ein Teufelchen. Du hast dann die Hoffnung, dass es relativ schnell geht. Ich habe nachher nochmal in die Auswertung geguckt. Wir standen wirklich eine knappe halbe Stunde, 28 Minuten standen wir an dieser beschissenen Klappbrücke. Du hast die Elfi schon gesehen, du hast den Michel schon gesehen. Also du wusstest, du bist eigentlich schon zu Hause. Und dann hat es sogar noch angefangen zu regnen. Und dann waren wir wirklich...
Und es gibt keine andere Route.
Ja gut, du hättest noch mal 20 Kilometer die Elbe hochfahren können, aber da hast du ja nach 80 Kilometer auch keinen Bock mehr. Oh, weil dann wäre es auch wirklich ein Kampf mit der Dunkelheit geworden. Und wir waren alle so durch. Ich konnte nachher wirklich zu Hause, ich habe meine Überschuhe, ich habe die Reißverschlüsse nicht aufbekommen, weil ich so gefroren habe und weil die so dreckig waren. Ich bin mit allen Klamotten unter die Dusche gegangen. Anna musste mir dann die Beinlinge, also die Überschuhe, musste sie aufmachen. Und dann dieses Gefühl, wenn langsam das Leben wieder in die Finger kommt.
Das tut so weh, auch in die Füße.
Füße waren überraschenderweise okay, obwohl ich jetzt, also es waren gute Überschuhe, aber jetzt keine gigantischen Überschuhe. Aber die Hände, boah, das war richtig, richtig fies. Und danach habe ich dann auch erstmal den Sonntagabend damit verbracht, sämtliche Seiten durchzuforsten, was gute Winterradklamotten sind. da wird dir halt wieder bewusst, dass so dieses, keine Ahnung, Raffa-Regenjacke im Sale irgendwann mal gekauft und eine normale Winterradhose. Aber halt genau, was du beschrieben hast. Und das ist halt schon krass. Du hast dann echt keine Chance mehr. Ne? Das ist einfach dann so, so bitter. Airsaver hatte natürlich auch keiner von uns, weil das sieht scheiße aus, macht man nicht ans Fahrrad ran. Hätte aber auch tatsächlich, wir sind durch die Harburger Berge, Fischbecker Heide gefahren. Das war halt einfach richtig, richtig schlammig. Und das Rad, da hat auch keiner...
Aber das macht einen riesen Unterschied, dieses kleine Plastikding hinten.
Ist das echt so?
Ja, weil du halt auch, wenn du irgendwann nass bist, selbst wenn es von oben regnet, auch so Matsch, das sprüht ja irgendwann so hinten ran. Und wenn deine Hose schon durchnässt ist, dann kommt ja alles durch. Und wenn du einfach nicht die ganze Zeit was dran schießt, natürlich hilft das ungemein.
Also du meinst gut investierte 10
ja,
Euro?
Ja, 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 absolut.
Und man kann auch auf die Etikette dann, oder
ja, ist es drin in den Velominati? Beim Gravel ist alles erlaubt. Du kannst auch behaarte Beine beim Gravel.
Ja, im Winter sieht man das ja eh nicht, aber okay, dann wird, glaube ich, doch nochmal in so einen Air-Saver investiert.
Ja, also irgend so ein kleiner Spritzschutz hinterm Sattel, dass du nicht andauernd das, ja.
Und du bist danach ja auch echt, ich finde so ein Ding, also das zerrt auch noch nach.
Ja.
Auch jetzt, so drei Tage später.
Brauchst drei Tage nicht trainieren.
doch, ich bin schon tatsächlich geschwommen dann.
Also Köcke, was hast du vor?
Ich weiß es nicht. Also ich hab
Bonn-Triathlon gewinnen.
Also ich glaube, selbst Altersklasse 50 wird da nicht funktionieren. Da sind mittlerweile, also spätestens seit Frankfurt, kenne ich da meine Grenzen irgendwie.
Frankfurt hat dich ja richtig eingenordet, ne?
Mir wurden, wie gesagt, die Eier abgeschnitten dieses Jahr. Aber ist ja okay. Ich will ja auch ein guter Trainer sein und kein guter Athlet. Insofern ist es nicht ganz so wichtig. Aber der Stachel sitzt trotzdem ein bisschen tief, muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, also so diese Hamburg-Marathon-Idee wurde ich natürlich auch gleich 3-4 Mal gefragt, auch dann immer so beim Lauftraining, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Hamburg? Bist du endlich angemeldet? Wo du dann auch genau weißt, Mist, die Leute hören echt genau zu, weil natürlich...
Wir müssen eigentlich so eine Deadline setzen, entweder sagst du so, keine Ahnung, bis zum Jahreswechsel, du hast dich angemeldet, oder ich mach's halt einfach heimlich. Dann schicke ich dir die Startnummer zu.
Das Fiese ist, du kannst ja nicht starten, weil du ja Mallorca 3:12 fährst.
So sieht's aus. Das ist leider am Tag davor.
Tag davor.
Du, Nils wollte mich übrigens schon überreden, dass ich dann so eine Nacht- und Nebelaktion Mallorca 312 war, nachts um 23 Uhr den letzten Flieger nehme, aber nicht nach Hamburg, weil da ist Nachtflugverbot, sondern nach Hannover. Köln oder nach Hannover und dann mit Mietwagen noch hochkommen und dann am nächsten Morgen um 9 Uhr beim Marathon in der Startlinie zu stehen.
Cam Worth wird das machen.
Der
wird da nicht eine Sekunde drüber nachdenken.
Wo ist das Problem, Buddy?
Naja, vor allem bei ihm ist es ja auch so. Ich meine, der fährt dann morgens um 6 los. Der muss ja gar nicht einen Spätflieger nehmen. Der fährt das easy. Der fährt das Ding in 10 Stunden durch.
Ja, oder
was fährt die Spitze? 9 Stunden?
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Keine Ahnung, ich habe mir gar nichts angeguckt. Also für mich ist es einfach so ein Ding, was ich schon immer mal fahren wollte, weil du ja so viele Leute hast und da diese geilen Berge da im Tramontana oder wie Fred Funk immer sagt, im Traumontana-Gebirge gesperrt sind und du da einfach dann die Dinger mit so vielen Radfahrern hochfahren kannst, diese geilen Strecken fahren einmal um die Insel rum. Ich muss halt nur jetzt auch irgendwann mal anfangen, wirklich viel Rad zu fahren, weil das sind 312 Kilometer. Das schafft man nicht ohne Training, sonst wird das ein richtig langer, bitterer Tag.
Geil.
Aber es ist, ja, hast du nach einer Flugverbindung geguckt nach Hannover oder was?
Nee, ich habe tatsächlich während du erzählt hast, habe ich nach der Siegerzeit geguckt.
Ja, 9 Stunden.
Und lag ich gar nicht so schlecht. Also die schnellste Frau war jetzt dieses Jahr 9 Stunden 59:15. Und bei den Männern setzte sich der Schweizer Roman Locher durch. Da steht aber keine Zeit. Oh, 8 Stunden 51 Minuten.
Ja.
Das ist stark. Also 8 Stunden 51, ich gehe mal davon aus, dass Cam Worth das auch locker schaffen würde.
Davon gehe ich
aus. Also rechnen wir mal mit 9 Stunden, um 6 ist Start, 15 Uhr ist sein Ziel. Kriegt er ganz easy den 18 Uhr Flug nach Hamburg. Und dann läuft er am nächsten Tag wahrscheinlich schneller als in New York, der 2:32, 2:33. Das wäre was für echte Männer. Samstag, Mallorca 3.
Ja, aber das Problem ist ja bei mir, ich starte Sonntag im Dunkeln und komme im Dunkeln wieder an.
Muss
dann von Alcudia noch irgendwie zum Airport in Palma. Das braucht
ist ja okay. Auch eine Stunde. Du kommst ja auch aus der Nummer raus. Sollst du ja auch nicht, aber das wäre natürlich eine
Anreiz. Das wäre dann übrigens auch wieder, wenn du nicht startest, ne? Dann hättest du natürlich Mallorca 312 verloren. Wenn du dann aber natürlich Hamburg-Marathon gegen mich gewinnst, weil ich nicht starte, dann wäre das ein Unentschieden.
Ja.
Aber wenn du dich nicht anmeldest, hast du natürlich das Problem, dass du einen wieder kassierst. In dem Battle hier.
Ach, herrlich. Ja, gut, aber. Nee, aber es ist auf jeden Fall.
Nee, aber hast du das im Kopf? Ist es schon noch so, dass du sagst, ja, irgendwie der Gedanke
ja, war,
damit reizt dich immer noch?
Na, definitiv, weil ich wirklich merke, dass ich halt einfach, oder das ist ja das, was jeder, glaube ich, braucht. Jeder braucht ein Ziel. Ohne Ziel trainieren, obwohl ich würde dann schon auch versuchen zu trainieren, weil Marathon macht sonst einfach keinen Spaß, wenn du die langen Läufe nicht machst. Das habe ich.
Frag mal Johann, geht auch ohne.
In Frankfurt auch schon gemerkt. Ja, aber der hat ja auch schon 2-mal den Bonn-Triathlon gewonnen. Das ist
du nur einmal, das stimmt.
Ja, der ist talentierter als ich. Und der ist halt auch noch, weiß ich nicht, wie alt ist Johann jetzt? Ist er 40 geworden? Ja.
Ja, ja.
Ist halt auch 10 Jahre jünger als ich. Das macht viel aus. Dieses Jahrzehnt von 40 zu 50, das war nicht gut. Oh, das hat Körner gekostet.
Das dieses ist, Jahr von 40 auf
das 50. War gut, das war nicht gut.
In einem Jahr bin ich von 40 auf 50 gesprungen.
Vielleicht war es auch die Tatsache, dass ich Papa geworden bin. Das ist dann ja auch nochmal so ein Faktor, wo du dann doch einfach die Prioritäten anders setzt. Aber wem erzähle ich das?
Ja.
Das ist ja einfach so.
Das ist die, nee, aber 100%. Das ist so.
Also ich merke halt safe, dass ich in dem Moment, das habe ich ja vor Frankfurt gemerkt, in dem Moment, wo ich mich dann committed habe, habe ich auch trainiert oder habe ich halt das gemacht, das Beste aus der Zeit rausgeholt. Doch, da habe ich trainiert, das würde ich schon sagen. Und das würde ich jetzt ja, glaube ich, vor, genau, das würde ich jetzt, glaube ich, vor Hamburg auch machen. Es ist dann halt immer noch so, dass man diese Sachen, auf die man keinen Bock hat, also ich kann jetzt nicht gerade behaupten, dass ich viel Krafttraining gemacht habe in den letzten Monaten, seitdem ich erzählt habe, dass Krafttraining wichtig ist. Aber als ich jetzt es endlich in die Pläne eingepflegt habe im Pushing Limits Club, ist mir dann doch wieder aufgefallen, die Übungen, die machen schon Sinn. Da kann man sagen, was man will. Und es ist auch tatsächlich kein großer Zeitaufwand. Aber ja, ich habe zumindest den Long Run, den nehme ich sehr ernst. Das ist ja meiner Meinung nach der wichtigste Lauf des Marathons. Der ist bei mir zurzeit 1:15. Also er ist noch nicht wirklich lang. Aber jetzt dieses Wochenende habe ich mir vorgenommen, dann 1:30 zu laufen.
Ja, 1:30 ist doch sogar schon gut.
Das ist also schon Long Run, genau. Das ist schon.
Wollte ich sagen.
Das ist schon Long Run. Also und dann muss ich halt mal gucken. Das Fiese ist wirklich am Hamburg-Marathon, da habe ich mich jetzt natürlich auch mit den Leuten drüber unterhalten, die mich gefragt haben. Und das macht, glaube ich, den Hamburg-Marathon wirklich so hart. Für mich jetzt weniger, weil ich die Flexibilität habe, auch tagsüber im Hellen mal zu laufen. Aber so für Otto-Normalbevölkerung bedeutet das halt wirklich, 80% der Läufe im Dunkeln zu absolvieren, weil das ist etwas, liegt wahrscheinlich auch an unserem Hawaii-Urlaub -Business-Trip, weil das einfach riesig Spaß gemacht hat. Also es war wirklich absoluter Luxus. Das ist mit Kind auch noch echt nochmal was anderes. Ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, weil es war jetzt ja das 12. Mal, das erste Mal mit Kind. Und du siehst ja die Sachen irgendwie nochmal mit anderen Augen. Du siehst es ja wieder mit diesen Kinderaugen und erklärst es irgendwie auch nochmal alles anders und lässt dir wahrscheinlich auch mehr Zeit mit verschiedenen Dingen. Und das war schon richtig, richtig cool. Und es ist wirklich so, am Sonntag, als wir losgefahren sind zur Gravel Tour, da hat tatsächlich auch mal die Sonne geschienen. Und das war das erste Mal, seitdem ich in Deutschland gelandet war, in Frankfurt am Flughafen, hat man die Sonne gesehen und danach nicht mehr. Und das ist schon, also die Jahreszeit jetzt. Heute hat es übrigens das erste Mal, gestern hat es das erste Mal geschneit bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Heute, also das erste Mal nicht so richtig geschneit, aber ich war einkaufen.
Ja,
also
Graupel halt. Ja, genau.
Einkaufen, komm aus dem Supermarkt raus und auf einmal so Graupelschauer. Und ich sag ja. So, hä? Letzte Woche war hier noch 16 Grad.
Ja. Und das ist jetzt schon irgendwie echt eine fiese Jahreszeit. Und wenn man da dann halt weiß, man läuft jetzt wirklich alles im Dunkeln, also das ist schon knackig. Deswegen auch diejenigen von euch, die Chance haben, irgendwie so eine aktive Mittagspause zu machen. Und auch wieder dieses, wir haben eben übers Graveln so gemeckert. Ich finde tatsächlich, wenn es trocken ist und man gute Klamotten hat, dann macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, auch draußen zu fahren, weil man kriegt sonst einfach auch echt wenig Frischluft. Und ich brauche das total, also auch einfach, um den Kopf mal so durchpusten zu lassen, um auch so ein bisschen, ja, Kreativität, also bei mir, ich merke das wirklich, wenn ich über irgendwelche Sachen grübel und dann laufen gehe oder Radfahren gehe, auch draußen halt, wie gesagt, an der frischen Luft, finde ich auch einen Riesenunterschied, ob man das wirklich draußen macht oder ob man das auf der Rolle macht.
Weil auf der Rolle lässt du dich ja auch beschallern wieder. Dann haust du dir ja einen Podcast drauf, YouTube-Video, Netflix, was auch immer. Also das ist ja nicht, dass du dich vor die Wand oder vors Fenster setzt und einfach indoor fährst. Oder hast du das jemals gemacht?
Nee, also was ich tatsächlich nicht kann, aber das liegt auch daran, das habe ich, glaube ich, auch schon oft erzählt, dass ich meistens, wenn ich Podcasts höre, tatsächlich Podcasts höre, wo ich irgendwie ein bisschen was mitnehmen kann.
Ja.
Und dann kann ich das auch nicht während des Trainings machen, weil dann mache ich mir auch ein paar Notizen. Und ansonsten, Musik höre ich schon, aber das auch wirklich nur beim Rollefahren. Aber ich könnte jetzt auch kein YouTube-Video angucken oder einen Film angucken.
Echt
oder so, weil ich fahre dann aber auch immer Programme. Also ich finde, es gibt nichts Langweiligeres, als sie aufs Rad zu setzen, also auf die Rolle zu setzen und einfach nur zu fahren. Keine Ahnung, 2 Stunden lang mit 160 Watt zu fahren oder so. Das ist
ja okay.
So.
Fährst ja dann so eine Lip-Pyramide, eine schöne. Oder eine Doppel-Lip-Pyramide.
Ja, genau.
Aber da ist ja nichts Anstrengendes dabei.
Nee, aber dann keine Ahnung. Dann freue ich mich, dass alle 5 Minuten sich die Intensität verändert oder so. Dann kann ich auch, vielleicht kannst du irgendwelche YouTube-Videos, die wirklich total sinnbefreit sind.
Kona-Vlogs von Sanders. So, perfekt dabei.
Nee, da muss ich schon aufmerksam zu. habe ich übrigens eine Hörempfehlung. Das ist ja ab und zu, wenn wir Ideen haben. That Triathlon Show kennen wahrscheinlich auch richtig, richtig viele von euch. Kasper Petersen, Training Talk and Magnus Ditlevs Kona Preparation. Jens Petersen Bach, das ist ja, glaube ich, so der Haupttrainer von Magnus Ditlev, den kenne ich relativ gut, mit dem bin ich früher auch noch geraced und jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo sehe, quatschen wir auch kurz oder dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber er ist eigentlich so der Haupttrainer von Magnus Ditlev, ist jetzt aber auch zweifacher Papa geworden, dementsprechend ist die Zeit nicht mehr ganz so, wie sie vorher wahrscheinlich mal war bei Jens. Und der Kasper, der ist so der zweite Trainer und das ist der Mann an Bord, der dann halt tatsächlich auch mitkommt, selber auch ein Age-Group-Trainer. Und recht interessanter Podcast, finde ich. Und dann geht's halt auch um die Vorbereitung auf Hawaii. Da dann auch wirklich sehr, sehr detailliert. Puh, Halleluja. Also da wird dir dann wirklich, ich meine, man weiß es ja auch. Wir haben uns ja, glaube ich, auch letztes Jahr vor dem ersten PTO-Rennen, wo dann so dieses YouTube-Video über Magnus Ditlev war, wo dann dreimal 5 Kilometer in 15 Minuten flach gelaufen ist als Koppellauf und so. Man weiß es ja, das ist ja jetzt nichts Neues, aber wenn du dann einfach wirklich nochmal so diese nackten Zahlen hörst, auch als Trainer, der, glaube ich, auch weiß, was trainiert werden muss, und der hat halt einfach, der war ja auf 2,7 und hat einfach 6 Wochen lang jede Woche 33 bis 36 Stunden trainiert und ist in der drittletzten Trainingswoche, bevor er dann rübergefahren ist nach Kona, ist der 130 Kilometer gerannt. Das war dann so der normale Wochenumfang. Und ist interessanterweise auch 2 Wochen vorher 40 Kilometer auch im Training gelaufen. Also das, was Laidlaw ja auch gemacht hatte vor seinem zweiten Platz und die Norboys ja eh, das kennt man ja auch. Und ich glaube tatsächlich, dass Ditlev, also klar sind die sind alle committed, aber ich glaube, der ist ehrlich gesagt sogar fast noch, kann man noch committeder sein als die Norboys? Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, der macht diesen ganzen Buhu weniger spektakulär als die Norboys oder einfach weniger unbeobachteter als die Norboys. Aber der ist 100% genauso dedicated wie die Jungs. Und das ist schon krass. Also wenn du das dann so hörst und dann auch wieder so dieses Bild vor Augen hast von diesem Rennen, das ist ja auch einfach echt sehr, sehr faszinierend. Auch sehr faszinierend zu hören, wie er das bewertet. Also ich weiß gar nicht, wo ich den Podcast von Magnus Ditlev dann auch gehört hat, wo er selber über sein Rennen spricht. Das habe ich, glaube ich, auf YouTube irgendwo gesehen. Das war ein Podcast von Fusion, meine ich. Und das ist schon echt, das ist schon krass beeindruckend. Das sind halt einfach echt Zahlen. 6 Wochen lang auf 2,7 jede Woche 36 Stunden trainieren und dann halt so eine Leistung abzurufen, weil man kann ja jetzt nicht sagen, dass er abgekackt ist. Er ist halt Zweiter geworden. Patrick hat halt ein absolutes A-Game rausgepackt und die Jungs haben sich ja ein bisschen auch gegenseitig zerstört, was ja irgendwie auch cool ist. Also wobei Patrick in der Konstellation, ich weiß nicht, wer ihn hätte an dem Tag schlagen können, weil er halt einfach so viel Vorsprung gehabt hat, dass es wirklich krass war. Aber ein sehr interessanter Podcast, einfach auch mal so ein bisschen die Einblicke auch, weil du es gesagt hast, der Call mit Core, den wir hatten jetzt letzte Woche, was super spannend war. Also werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wirklich ein extrem spannendes Produkt. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, das weiß man auch. Aber wenn man dann halt doch noch mal so ein bisschen mehr weiß, und ich habe ja dies Jahr auch erstmalig mit einigen Athleten den Core-Sensor ausprobiert. Jetzt auch ganz klar, müssen wir auch noch drauf sprechen zu kommen, PTO in Dubai.
Rico.
Unfassbar starke Leistung von Rico Bogen. Also wirklich, wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das unbedingt nochmal an. Was für ein Battle. Also eigentlich reicht es auch auf Insta, finde ich, die T100-Clips zu gucken von den Attacken von Martin van Riel und dann halt auch nochmal so dieses Finale, wie dann Martin van Riel halt auch Rico hat stehen lassen. Aber Rico, wie der halt einfach unfassbar agiert hat von vorne auch. Geil auf Fred, schnellste Radzeit. Justus Nietzschler 6., Fred 7. Also einfach mega... mega Rennen, oder waren sie 5. und 6? Das weiß ich gar nicht. Jetzt
erzähl nee, 6. und 7.
6. und 7. Aber Rico, der sich halt extrem verbessert hat, der vorher mit Hitzerennen immer Probleme hatte und auch sehr, sehr intensiv mit Corvol zusammengearbeitet hat. Also das war schon wirklich sehr interessant. Und wenn man dann halt so das Ganze weiß, mit den Leuten von Cor spricht und dann halt auch wieder so das sieht, dass dann auch ein Ditlev schon in der Höhe dann auch seine Heat-Sessions gemacht hat, um halt auch schon an die Hitze angepasst zu sein. Das ist schon echt krass. Und ein Punkt war auch, das fand ich auch sehr interessant aus Coach-Sicht, das ging dann, glaube ich, auch in dem Podcast mit Kaspar Petersen darum, ob man überhaupt noch die Möglichkeit hat, in die absolute Weltspitze, also jetzt und dann auch wirklich, damit meine ich Rennen wie Hawaii zu gewinnen, PTO zu gewinnen, wenn man kein Team um sich herum hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass der Triathlon-Sport im absoluten High-Performance-Bereich vermutlich dem Radsport nichts mehr nachsteht. Und wenn du guckst, was im Radsport für eine Maschinerie herrscht, was das auch für Millionen-Budgets sind, die solche Teams haben und haben müssen, vom Ernährungsberater über Aero-Experten, über Athletiktrainer, über Soigneur, über Headcoach, dann nochmal der Coach, der täglich dabei ist, sportliche Leitung. Das ist im Radsport natürlich ganz extrem, aber im Triathlon-Sport geht es halt auch immer mehr in die Richtung. Und tatsächlich muss man sagen, wenn du dir dann anschaust, was die Weltspitze macht, was auch ein Patrick macht, der ja auch nicht nur vorher einen Björn hatte, jetzt einen Ben hat, der dann auch einen Andy Giegelmeier hat, der die Bike-Position macht, der das Krafttraining macht, der dann Aero-Tests macht, vorher dann halt mit dem Team um Björn oder von High Size. Das geht ja auch in die richtige Richtung. Und vermutlich muss man wirklich sagen, so als die klassische Konstellation Einzelkämpfer plus Coach, das reicht in der absoluten Weltspitze nicht mehr aus. Ja, also da musst du dann auch wirklich Companies wie Core haben, die dir dann ihr das Know-how zur Verfügung stellen. Du musst auch Taylor Nipp, wenn du dir Taylor Nipp anschaust, die halt auch ein komplettes Team einfach um sich rum hat oder auch eine Lucy Charles Barclay, Anna Haug, also alle haben sie mittlerweile absolute Top-Teams hinter sich, die eine absolute Expertise haben, Laura Philipp auch. Also das ist schon krass. Und da sieht man halt schon auch, wo die Entwicklung auch im Triathlon-Sport, im High-Performance-Bereich hingegangen ist. Und das wird einem in diesem Podcast halt auch sehr gut nochmal bewusst, was da wirklich an Arbeit und Dedication hintersteckt. Also ich meine, wir sagen es ja immer, alle in der Weltspitze arbeiten einfach unglaublich konsequent, unglaublich ja zielgerichtet, aber es ist tatsächlich auch einfach eine Frage der Ressourcen, das halt auch hinzubekommen. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, wenn wir halt gerade jetzt auch letzte Woche der Podcast mit Jonas, der diese Ressourcen halt noch nicht hat. Und das fand ich auch unfassbar interessant. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast mit Martin van Riel, das fünfminütige Interview, wie sich so anfühlt, jetzt Weltmeister zu sein und dann auf die Frage, was er denn mit der Kohle macht. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Da hat er dann halt gesagt, war ganz ehrlich, ich habe jetzt eigentlich nichts, wo ich so sagen würde, da habe ich jetzt Bock drauf, da habe ich irgendwie drauf hingespart. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass ich das Geld reinvestiere, um meine Performance zu verbessern. Und das finde ich schon, wo du echt so denkst, so Halleluja. Da siehst du halt einfach, ich meine, der Kerl, der hat jetzt auch nicht so ganz schlechte Sponsoren und der hat auch schon einiges gerissen und hat auch schon einiges an Preisgeld kassiert, aber der weiß halt trotzdem, ich weiß nicht, was es waren, $250,000, glaube ich, die er jetzt für den Gesamtsieg der PTO-Serie bekommen hat. Da denkt er halt einfach nach, klar, das gibt mir halt einfach Ressourcen, Höhencamps zu machen, Aero-Tests zu machen und nochmal die Extrameile zu gehen. Mhm. Das ist schon wirklich krass. Also auch, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, dass das halt so seine Antwort darauf war. Aber das zeigt halt wirklich, wie knallhart einfach der Sport mittlerweile gerade auch auf der langen Distanz, also auf der Kurzdistanz natürlich auch, aber auf der Kurzdistanz ist es halt dann doch zum Großteil noch verbandsmäßig finanziert, weil halt einfach die olympische Distanz Gelder bekommt vom Innenministerium. Aber alles, was dann halb und Langdistanz ist, das ist dann halt wirklich Privatvergnügen und knackig. Also das war schon sehr beeindruckend.
Ja, es ist schon stark zu sehen. Also auch krass jetzt nochmal, was du erzählt hast. Ich habe die Podcasts nicht gehört. Ich hatte Van Riels Interview auch nicht gehört. Und das sind ja die schon ganz oben stehen. Ne, das ist ja dann, wo ich auch frage, okay, jetzt hat Bayern München wieder noch mehr Geld bekommen, um es in die Performance zu stecken. Aber das dann auch gemacht wird, ne? Weil da kannst du im Triathlon sicherlich noch nicht von ausgehen, dass jetzt einer so. Also es wäre mal interessant, hätte PTO diese Frage jeden Contracted Athlet irgendwie vor der Saison gestellt. So, wenn du gewinnst, was machst du mit der Kohle? Wie dann so die durch die verschiedenen Athleten die Antwort gewesen wäre. Das hätte ich interessant gefunden, weil das hört sich für mich so. Der Typ ist ja super witzig, hat immer, dass er irgendeinen Spaß macht und auch so rüberkommt wie so ein, keine Ahnung. Ich glaube, für den ist es so, er fühlt sich selber wie Peter Pan, dass er das machen kann, worauf er richtig Bock hat irgendwie. So kommt er bei mir zumindest rüber. Und das hat dann
sagt er auch im Interview. Also ja? Ist super spannend, dass du das jetzt sagst.
Weil hat er nicht?
Auch, doch, doch. Er sagt dann wirklich, dass er, also er hat jetzt nicht Peter Pan gesagt, aber ja, okay. Er hat halt einfach.
Das, ich dachte, das wäre ein Zufall gewesen.
Nee, weil er aber, du hast ja gesagt, dass er halt das machen kann, also dass er halt super dankbar ist, dass er das machen kann, was er macht. Und das ist tatsächlich auch das, was er halt gesagt hat, weil das war mir auch nicht so bewusst, dass er tatsächlich in Tokio auch Vierter bei den Olympischen Spielen war.
Ja, genau.
Also, dass es um ihn da ja wirklich darum ging, in Paris jetzt endlich diese Medaille zu holen. Und deswegen war für Paris, für ihn halt auch einfach so ein bisschen so eine Niederlage. Er hat aber selber auch gesagt, und das ist halt schon krass, wenn du siehst, nicht nur wie schnell er läuft, sondern ich finde ja auch technisch, das ist ja einfach Patrick Lange auf der Langdistanz, ist Martin van Riel auf der Halbdistanz. Also siehst du auch einfach nochmal einen Unterschied in diesem Battle mit Kyle Smith und Rico Bogen. Siehst du halt einfach, dass Martin van Riel von den dreien halt technisch auch einfach der beste Läufer ist und der ökonomischste Läufer ist. Also sieht ja wirklich cool aus. Und der dann halt sagt, dass er eigentlich auch zu langsam ist für die ITU-Distanz, wo du wirklich so denkst, also explizit im Laufen. Und er sagt, dass es für sich jetzt fühlt, die sich ihn halt an, so an, dass er endlich bei der Distanz angekommen ist, diese langen Distanzen, weil das halt gerade mit der 20-Meter-Regelung den kompletten Athleten fordert oder braucht es halt. Und er sagt halt, dass er wahnsinnig viel halt auch immer trainiert hat, also auch unheimlich volumenbasiert trainiert hat in den letzten Jahren. Und dann ging es halt darum, dass er eigentlich seit 2 Jahrzehnten das machen kann, wovon er träumt. Mhm. Und das ist halt so dieses Peter Pan, dass er halt sagt, er hat da null wirtschaftliches Interesse, sondern er denkt halt einfach nur an die Performance, weil er halt eh schon seinen Traum lebt. So.
Ja, und das aber trotzdem dann so zu reflektieren und zu sagen, ja, ich investiere das Geld wahrscheinlich gut darin, um besser zu sein, finde ich schon richtig stark, muss ich sagen. Also das imponiert mir. Das ist geil. Aber er weiß wahrscheinlich auch, er hat es jetzt auch gesehen, da kommt ein Jelle Gehens, wenn der dabei ist, dann stellt er den halt im Laufen in Las Vegas ab und der weiß genau, der kennt alle aus der Kurzdistanz und weiß wahrscheinlich auch, ja, wenn da jetzt irgendwie die Franzosen um Leo Béger, Cornix und sonst was hochkommen, mit denen er immer da Battles gehabt hat oder jetzt ein Hayden Wild oder ein Alexi oder keine Ahnung was, wenn die es auch hinkriegen, da auf dem Rad zu performen und einfach dabei zu sein, dann weiß er auch, ja, im Laufbattle muss er da auch erstmal die schlagen und Das ist schon stark und ich bin gespannt, wo da diese Reise hingeht und dieses nach-olympische Jahr ist ja echt total geil, ne? Weil sich viele Kurzdistanzler dann auch wieder auf diesen längeren Distanzen ausprobieren. Die haben jetzt noch dieses neue Format der T100, diese 100 Kilometer Distanz, die noch so ein bisschen unter der Mitteldistanz ist, die sicherlich den Athleten, die für Olympia trainiert haben, noch mal ein bisschen besser liegt und ein bisschen näher am Training dran ist, was sie eh das ganze Jahr oder die letzten 4 Jahre gemacht haben. Und wer ist jetzt, kommt da jetzt noch hoch? Wer schafft's wirklich? Was ist jetzt so Leuten mit irgendwie, dann gibt's da Gerüchte, so Vincent Louis Langdistanz und Martin van Riel hat angekündigt, er macht Cozumel sogar noch. Er will sich dann für Nizza qualifizieren nächstes Jahr, wo du denkst so, boah, der ist bis jetzt, klar, der hat Mitteldistanz gemacht und T100 und man hätte jetzt denken können, ja, der macht jetzt halt, der ist T100-Weltmeister geworden, der reitet das Schiff jetzt mit und holt sich die Serie jetzt vielleicht 2, 3, 4 Mal und nimmt die Kohle mit, aber der denkt schon wieder noch einen Schritt weiter und das finde ich halt sehr beeindruckend, dass da immer so diese Athleten gibt, die halt dann da doch auch sich ausprobieren wollen auf der einen Seite und auch ja nicht nur eine Sache machen und das haben wir ja aber auch gesehen dieses Jahr. Ne, wo wir vor Hawaii drüber gesprochen haben, mit Sam Laidlow explizit, wo du ganz klar gesagt hast, der war zu gut in Ibiza, das wird schwierig auf Hawaii oder du bist gespannt, wie das auf Hawaii ausgehen wird. Und genauso ist dann jetzt spannend zu sehen, geht das gut, was Van Riel her davor hat. Ne? Also tut ihm das jetzt gut, wirklich da jetzt am Ende so einer langen Saison. Ich meine, der hat sich auf Olympia vorbereitet, ist all in gegangen für Olympia, war da dann enttäuscht und irgendwie ja nicht das erreicht, was er wollte, mit dem 4. Platz, war immer noch richtig, richtig krass gut, aber er wollte ja die Medaille, hat ganz klar gesagt, er war enttäuscht.
Ja, aber jetzt dann, in Paris ist er ja nicht Vierter geworden.
In Tokio wollte die Medaille in Paris, genau, hat da, ist, genau. Was ist er gewonnen, in Top 10 ist er, glaube ich, oder irgendwie sowas.
Nee, ich glaube nicht mal mehr.
Hat underperformed, genau, sowas. Ja, genau. Also war nicht gut, aber ist trotzdem da all in gegangen. Wird dann T100-Weltmeister, hat also immer noch eine richtig gute Saison. Und dann jetzt im November nochmal Cozumel mitzunehmen, um sich dann im nächsten Jahr für Nizza zu qualifizieren, ist auf jeden Fall auch ein Ritt auf der Rasierklinge, würde ich sagen. Oder wie ordnest du das jetzt aus Coach-Sicht ein?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass du kannst ja Cozumel jetzt nicht mit Hawaii vergleichen, weil ganz klar ist, Hawaii ist für alle, gerade für einen amtierenden Ironman-Weltmeister Sam Laidlow ist ja weise das Nonplusultra-Rennen und da müssen halt alle wirklich ihr AA-Game auspacken. Und Cozumel ist jetzt halt, ich weiß nicht, wer ansonsten noch in Cozumel startet. Da werden sicherlich 2-3 gute Namen am Start sein, um halt einfach schon das Ticket für die Langdistanz-WM nächstes Jahr zu lösen und dann andere Möglichkeiten zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass es vermutlich bei ihm sogar funktionieren kann, weil er halt auch gesagt hat, dass er volumenbasiert trainiert hat und er hatte jetzt nochmal so ein Hit-Out. Ich glaube, der ist jetzt tatsächlich auch schon dieses Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wochenende oder nächstes Wochenende ist. Ich glaube tatsächlich schon dieses Wochenende. Also dann ist er auch wirklich nur eine Woche dazwischen gewesen, zwischen dem Rennen in Dubai und dem Rennen in Cozumel. Und ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Der wird das Ding wahrscheinlich ähnlich angehen, wie Blumi den Ironman Frankfurt angegangen ist. Also wirklich so sehr, sehr defensiv. Wird halt einfach gucken. Ich meine, mitschwimmen vorne wird er problemlos, gerade auch mit der Strömung. Dann so wie er Rad fährt, wird den auch beim Radfahren keiner abstellen. Ernährungsmäßig wird er es auch gut hinbekommen. Und klar, sind schon 4 Stunden auf dem Rad. Cozumel ist ja auch in der Regel eine sehr schnelle Radstrecke. Das ist dann natürlich schon nochmal eine deutlich längere Zeit auch, als es die PTO-Rennen waren. Aber auch der Typ, ich meine, der hat ja so eine, ich habe es gesagt, Ökonomie und der muss ja dann nicht für seine Verhältnisse schnell laufen. Also ich meine, der rennt 3,20er Schnitt oder 3,25er Schnitt rennt er durch und wenn er halt nochmal 20, 25 Sekunden draufpackt, dann ist er in Cozumel mit dabei, wenn er ein 3,45er, 3,50er Schnitt läuft. Dann rennt er halt diesen 2,39er Marathon. Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Es kann aber natürlich auch sein, dass er nach 30 Kilometern gnadenlos platzt. Und dann ist halt die Frage, wer ist da? Da muss dann ja schon irgendjemand da sein, der halt dann stabil schneller läuft. Aber beim Martin van Riel kann ich mir das schon vorstellen. Vor allem, weil er ja auch mit dem Kopf so an die Sache rangeht, dass er halt sagt, das ist jetzt halt ein Experiment. Er hat überhaupt nichts zu verlieren. Er guckt halt einfach, wie fühlt sich das Ganze an. Und ich meine, das haben wir schon oft erlebt, dass die Athleten, die von der Kurzdistanz auf die Langdistanz wechseln, dass die einfach sehr, sehr gut sind bei den allerersten Rennen. So, von daher traue ich dem durchaus zu, dass er auch in Cozumel ein sehr gutes Rennen hat. Spannend wird es dann natürlich sein zu sehen, was er dann performt oder wie er dann performt, wenn halt die geballte Langdistanzspitze auf ihn trifft. Aber du hast es gesagt, super, super interessant. Was ganz spannend ist, wenn du das Interview noch nicht gesehen hast, er wird dann auch gefragt, welche 2 Athleten er super gerne im nächsten Jahr in der PTO sieht.
Das Reel habe ich gesehen.
Ah, okay. Weil das fand ich halt super spannend, dass er auch gesagt hat, Lionel Sanders.
Ja.
Weil das finde ich wirklich geil, weil das ja einfach auch zeigt, dass er, also Lionel Sanders jetzt nicht nur so dass die Normalbevölkerung große Fanboys von Lionel sind und dass er die große Masse oder die breite Masse fasziniert, sondern dass er auch einfach bei den Profiathleten echt so ein Typ ist, wo alle sagen,
gut ankommt, ja.
Der ist einfach so cool, das ist so eine coole Socke und wie geil wäre das. Also er hat dann auch wortwörtlich gesagt, vielleicht bin ich dann auch mal in seinen Videos drin oder in seinen Vlogs, wo du denkst, es ist gar nicht mehr der Ritterschlag, die PTO zu gewinnen, sondern der Ritterschlag der Triathleten, es ist bei Lionel in den Vlogs zu sein. Und wenn ja, du so weit bist, dann hast du es echt geschafft.
Dann hast du es geschafft. Der ist aber einfach so ein sympathischer Typ. Jeder mag ihn, jeder guckt sich auch, die Profis gucken sich die Vlogs an und das ist schon geil. Ich meinte aber eben, worauf ich nochmal hinaus wollte, deswegen nochmal kurz zurück. Ich meinte gar nicht jetzt das Rennen in Cozumel, ob das dann zu viel ist. So, das kann auch noch so ein Formvernichter halt sein, den man nochmal mitnimmt am Ende des Jahres. Aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, sein Athlet, du hast auch gesagt, ja, wer startet denn da? Ich gehe jetzt mal davon aus, der qualifiziert sich. Dann hat er nächstes Jahr Nizza, die WM, die auch diesen Stellenwert einfach hat. Und dann hat er die T100-Tour. Und die T100 wird sicherlich härtere Contracts machen als in diesem Jahr, weil einfach super viele von den Athleten ja nicht alle Rennen, für die sie gesigned haben, gestartet sind. Und die das ja sicherlich so ein bisschen das Ziel war, ja, dieses, ja, Formel 1 des Triathlons in Anführungsstrichen zu sein, dass du Fan wirst von den Athleten, die den Vertrag haben, die einen Contract haben, die immer wieder bei allen Rennen starten, dass du die 6-mal mindestens siehst bei 8 Rennen. Und wenn du dann da auf die Serie wieder gehst, das wird er ja mit Sicherheit als Weltmeister des letzten Jahres und dann noch Nizza mitnimmst, mit der Langdistanz, dann bist du ja natürlich wieder, dass du gefühlt auf nicht auf allen, aber auf sehr vielen Hochzeiten tanzt. Wenn das 6 so hochkarätige Rennen sind, die dann vielleicht auch nicht optimal liegen für die Kona-Vorbereitung, sehr kurz dran, sehr kurz danach, Das weiß man jetzt eben noch nicht alles, aber darauf wollte ich eher hinaus. So, ist das clever oder würdest du eher so Athleten sagen, ja, es ist, also ist für uns Zuschauer natürlich viel geiler, dass die alles racen und dass so ein Van Riel jetzt hochkommt, T100-Weltmeister gewinnt und jetzt direkt auch einen Ironman macht. Also ich bin selber einfach geil drauf zu sehen, wie der da performt und ich finde auch geil, wenn der in Nizza starten würde. Aber das ist so das Ding, was ja einfach dieses Jahr klar gezeigt hat, dass auch unsere klaren Favoriten für Hawaii eben nicht die klaren Favoriten waren, dann in Retrospektive, sondern klar, die ihre Stärken ausgespielt haben, aber dann am Ende hops gegangen sind alle.
Ich glaube tatsächlich, dass du nicht gierig werden darfst. Also ich glaube, du musst es, weil es haben ja einige Beispiele, haben ja gezeigt, dass es funktioniert. Also wenn du dir jetzt Detlef anguckst, natürlich das letzte Rennen jetzt in Dubai war jetzt zu dicht an Kona dran, wobei er halt auch den Mechanical hatte. Auch da muss man sich natürlich fragen, wie kann das passieren, dass ihm die Sattelstütze reinrutscht? Ist es der gleiche Mann gewesen, der die AK-35 manipuliert hat in Kona, der auch in Dubai am Start war? Also weil normalerweise passiert sowas ja auch einen Detlef nicht. Also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt seine Nachlässigkeit oder die Nachlässigkeit der Mechaniker war. Aber die Performance, ist es die Frage, er wäre jetzt vorne mit dabei gewesen, hätte er um den Sieg gekämpft? Vermutlich nicht. Also ich glaube, dass Detlef jetzt beim PTO-Rennen in Dubai nicht die Form hatte, die er normalerweise gehabt hätte. Da war Kona halt einfach zu dicht dran. Wobei eigentlich ja der Schedule auch so war, dass es noch ein Finale gibt. Also Dubai sollte ja nicht das Finale sein. Es sollte ja eigentlich noch ein großes Finale geben. Das heißt, Dubai hat ja auch so ein bisschen an Bedeutung gewonnen. Was ich sagen wollte, ist, dass eigentlich ein Detlef, wenn er vor Singapur nicht gestürzt wäre, das erste Rennen hat er gewonnen, dann ist er vor Singapur gestürzt. Das hat dann halt das Singapur-Ergebnis nicht rausgegeben. Hätte man davon ausgehen können, dass er vorne mit dabei war. Und er hat ja sogar noch rot gemacht. Das heißt, wenn jetzt Maarten van Riel wirklich sagt, ich konzentriere mich auf die PTO-Serie und mache Nizza, ich glaube, das kann tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren. Weil Nizza ja auch ein Rennen ist aufgrund dieser Berge. Das ist ja eine andere Charakteristik als jetzt Hawaii. Hawaii, ja, ist wirklich so dieses Kopf runter und 180 Kilometer drücken, aufmerksam sein. Musst du in Nizza auch, aber du hast dann in Nizza doch schon wieder so die Abfahrten, wo du dich dann wieder ein bisschen erholen kannst. Dann hast du wieder die Anstiege, wo du so ein bisschen drüber gehen kannst. Also das ist so ein bisschen dieses Over-Under, was so ein bisschen mehr der Charakteristik einer Kurzdistanz oder einer PTO-Distanz entgegenkommt. Also da musst du ja teilweise auch mal ein bisschen drüber gehen können, um halt einfach dann den Berg 10, 20, 30 Watt höher zu fahren, als du es jetzt auf Hawaii machen würdest, weil du danach wieder die Möglichkeiten hast, dich auf einer Abfahrt zu erholen, wenn du die Abfahrten kennst. Also ich glaube, gerade auch Nizza geht vermutlich eher als jetzt Kona, weil Kona dann einfach auch nochmal eine spezifischere Vorbereitung ist, auch mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit. Also ich glaube, das geht. Was halt, wo es dann halt anfängt, kompliziert zu werden, ist, wenn du dann halt wieder sagst, okay, das große Geld lockt, Felix Weichshöfer sagt, pass auf, starte auch nochmal bei uns in Rot, weil ein Vincent Louis auch startet, weil ein Jan Frodeno startet und weil...
jetzt malst du aber hier ein gutes Starterfeld.
Sorry, Patrick Lange. Da sieht man Patrick Lange und Jan Frodeno mittlerweile schon in einem Munde, weil sie beides die deutschen Dreifachsieger sind. Patrick Lange wird ja safe auch wieder starten in Rot, das ist eigentlich so ein Gesetz der Serie, wenn man Hawaii gewonnen hat, will man sich danach auch wieder in Deutschland dem großen Publikum präsentieren. Ich glaube, wenn das jetzt Maarten van Riel machen würde, dann wird es, glaube ich, kompliziert werden, weil dann hast du halt einfach zwei Langdistanzen. Wenn er aber halt einfach sagt, nee, ich mache die PTO-Serie und ich mache Nizza, ich glaube, das kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Ja, okay. Was aber halt die Saison gezeigt hat, weil, das wollte ich auch noch sagen, auf der Frauenseite hast du ja letztendlich gesehen, dass auch Laura das ja sehr gut hinbekommen hat, die jetzt ja auch super Rennen gemacht hat in der PTO, die war jetzt auch wieder gut dabei, die war in San Francisco wahnsinnig gut dabei. Und sie hat ja auch Hamburg gemacht. Sie hat ja auch Rot gemacht. Also wenn sie Rot weggelassen hätte, dann hätte sie wahrscheinlich auch die früheren PTO-Rennen noch richtig gut machen können. Also ich glaube tatsächlich, so eine Langdistanz und die PTO-Rennen, das geht sehr, sehr gut. Wenn du mehr als eine Langdistanz machst, weil du noch validieren musst oder weil du halt in Rot startest, dann wird es, glaube ich, wieder kompliziert, weil dann einfach der Aufbau sehr, sehr kompliziert wird. Denn das hat man dieses Jahr dann ja doch schon bei vielen auch gesehen. Du kannst halt nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also das haben dies ja wirklich nicht. Eine konstante Saison hatten dieses Jahr bei den Männern wirklich weniger Athleten. Also das muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja, stimmt. Also es war wenig dass du gesagt hast, wer am Anfang des Jahres Rennen gewonnen hat, der zieht durch, nimmt irgendwie Rot-Frankfurt mit und gewinnt dann noch Hawaii.
Genau.
Das ist was man ist sonst gesehen hat, wie McCormack oder sonst was, weißt du, der dann. Aber das ist auch, weil es halt mehr gibt und früher Grace wird, ne?
Früher hast du die
ersten Clash of the Titans waren dann irgendwie gefühlt so Deutschland war dann Buschütten, Saisonauftakt, wo dann die ersten Mal geraced sind, da waren natürlich alle nicht in Topform. Und dann das erste Mal waren die Großen in Topform, wenn es dann irgendwie in Rot und in Frankfurt zur Sache ging. Und vorher hast du ja niemanden irgendwie gesehen. Und dann gab es wieder nichts zu hören. Alle sind abgetaucht, haben sich einen kurzen Break gemacht, gut erholt nach dem großen Langdistanz und haben dann den zweiten Aufbau der Saison gemacht und sind in Trainingslagern gewesen, auf den Kanaren oder sonst was, um sich auf Hawaii vorzubereiten.
Ja.
Und dementsprechend ist jetzt natürlich Triathlon mittlerweile, selbst wenn du sagst, ich bin Langdistanz-Triathlet, ein ganz anderer Sport, als er zu deiner Zeit war oder vor 10 oder 15 Jahren waren. Also das ist einfach Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, ne? Also wie sich
die letztendlich muss man ja sagen, noch in der Ära Frodo. Also wenn du so vor Corona eigentlich.
Vor Corona.
Also vor Corona denkst, 19.
Du hast recht.
Da war dann immer so Oceanside, das war dann so der erste Showdown, dann ist Frodo rübergekommen und hat dann Riesenduelle gehabt mit irgendwelchen Andy Potts oder Lionel Sanders dieser Welt. Da hat man gesehen, oh, er ist wieder da. Dann genau wie du gesagt hast, entweder Rot oder Frankfurt, das war dann der große deutsche oder europäische Showdown. Und danach war dann entweder noch 73 WM auf dem Weg dahin, die im September terminiert war. Aber dann war es halt Kona und dann war die Saison wieder vorbei. Dann hast du irgendwie.
Ja, und 73 WM war gefühlt, sorry, wenn ich unterbreche, aber das war so, gefühlt war das so ein Rennen, wo dann auch zwar alle Favoriten und großen Namen am Start stehen, aber dann oftmals doch auch viele irgendwie, man gesehen hat, okay, die machen es aus dem Training für Hawaii oder aus der Hawaii-Vorbereitung.
Genau.
Wird das so als Vorbereitungsrennen mitgenommen. Bei dem einen oder anderen ist es da mal, ne, einen guten Tag erwischt, ist mal gut gegangen und die haben das Ding abgeschossen, aber es gab auch oft Favoritensterben, so, oder die gar keine Rolle gespielt haben dann bei dem Rennen. Und das hast du schon klassisch gesehen. Die Zeiten sind jetzt durch T100, durch noch mehr 73 Rennen, durch die Pro Series bei Ironman.
Komplett
vorbei.
Genau.
Ja, also für uns Zuschauer mega, weil wir können ja gefühlt jede Woche irgendwie Triathlon, der Superlative sehen mit krassen Athleten und das gab's früher einfach nicht. Also
nee, und das finde ich auch, also ich finde auch so, wo du jetzt dann auch so dachtest, okay, jetzt ist PTO vorbei, jetzt ist dann wirklich mal vorbei und dann liest du jetzt halt, dass so jemand wie Martin van Riel noch überlegt, Cozumel zu machen und schon denkst du wieder, dann gucke ich doch noch mal mit einem Auge dann, was dann da in Cozumel passiert, weil ich meine, und das muss man halt tatsächlich sagen, das ist der PTO ja wirklich gelungen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nur unsere Triathlon-Bubble interessiert.
100% Bubble.
Irgendjemand fragen sollte es außerhalb der Triathlon-Bubble, wird keiner diese PTO-Athleten verfolgen und kennen. Aber das ist ja schon cool, du hast halt einfach die Athleten jetzt echt anders, du nimmst sie halt einfach anders wahr. Also Njelle Gehns ist jetzt auch, da wusste man immer, das ist ein guter ITU-Athlet, aber der ist jetzt durch den Sieg beim PTO-Rennen ist er halt nochmal einfach ganz anders in Fokus gerückt und das ist halt so der Einzige, der Martin van Riel dieses Jahr geschlagen hat, genauso wie eine Taylor Nipp, die halt auch so die absolute Macht ist. Ash Gentle, genau das gleiche irgendwie in Grun, die jetzt halt auch echt, was war das für ein Rennen, die halt voll an die Wand gefahren ist und dann halt noch Dritte geworden ist, von Deron noch überlaufen wurde. Also man, dass man die Charaktere vor Augen hat und dass man die anders wahrnimmt, das ist einfach tatsächlich, hat echt funktioniert. Also das finde ich schon wirklich cool. Auch ein Rico jetzt, auch nochmal, der da halt einfach, ich meine, das war jetzt wieder eine Kopie von dem Rennen in San Francisco bei den Männern. Die drei, die sich da gebettelt haben und die den Endsport gemacht haben, waren auch diejenigen, die halt jetzt dann am Anfang noch die Protagonisten waren auf der Laufstrecke. Sehr geil natürlich auch, dass Alistair Brownlee jetzt endlich mal auf dem Podest, dann auch noch dieser Sturz da in der Kurve ausgerutscht. Und dann läuft er an Kyle Smith vorbei. Ich meine, der Typ ist halt einfach unfassbar, dass der immer noch dabei ist. Also das ist schon wirklich sehr faszinierend. Und wie du es halt gesagt hast, also als Fan, auch als Coach, wenn du dir halt überlegst, was die Leute auch für ein Programm fahren, also das ist schon krass, weil es halt auch einfach um Geld geht, ne? Also gerade jetzt auch so in der Ironman Pro Series, da bist du dann vorne mit dabei, dann verdienst du irgendwie als Sechster, Siebter, Achter 40.000, 35.000 oder $30.000, wenn du Elfter wirst, sind es aber nur $5.000. So, das heißt, da musst du dir schon überlegen. Dann überlegst du
nochmal in Australien fliegst am Ende des Jahres.
Genau, fliege ich nochmal ans andere Ende der Welt, um halt dann doch nochmal irgendwie, ich meine, das ist eine Differenz von $30,000. Das ist schon, da muss man schon ein bisschen für arbeiten, um das zu haben. Ja. Und da ist natürlich schon die Frage, investiere ich das nochmal und setze ich jetzt einfach nur auf 25 oder versuche ich dann doch nochmal eine gute Halbdistanz zu machen, weil es dann ja doch auch nur eine Halbdistanz ist. Also das ist dann ja einfach so. Also super, super spannend aus Fansicht, aus Coachsicht und als aus Athletensicht natürlich auch. Ich meine, wir haben es gesagt, die ganzen Young Guns, was macht jetzt ein Rico? Konzentrierte sich jetzt auf die PTO-Serie und auf die Verteidigung seines WM-Titels. Ich meine, er wird hoffentlich in Taupo starten als Titelverteidiger, wird er mit Sicherheit machen, auch nach der Leistung jetzt. Aber wagt er dann schon den Schritt nächstes Jahr auf die Langdistanz? Was macht ein Mika? Was macht ein Fred? Wenn die sich jetzt Strati angucken, also die Alternative, die ist ja da, weißt du? Also wenn du dir auch anguckst, was jetzt auch ein Rico als Drittplatzierter der Serie verdient. Ich meine, es ist halt einfach richtig, richtig, richtig Kohle. Also da muss er mehr als Rot gewinnen, um diese Kohle reinzubekommen über die Langdistanz. So, und wahrscheinlich für die globalen Sponsoren bist du halt auch interessant, wenn du in der PTO-Serie vorne mit dabei bist, weil du halt auch die Produkte gut verkaufst. Du wirst viel im Fernsehen gesehen. Also auch für die Athleten ist es natürlich wirklich jetzt nicht einfach zu sagen, für was entscheide ich mich. Und man sieht ja auch, wie ein Fred auch einfach diesen 10. Gesamtplatz feiert. Also da war jetzt dieses Jahr nicht das, sage ich jetzt mal mit ganz, ganz, ganz viel Respekt, so dieses Riesenergebnis, wie es ein Mika hatte oder wie es jetzt ein Rico hatte. Das hatte Fred nicht, 5. Platz auf Ibiza. Das war so das absolute Highlight.
2. Samarin.
Ja, aber es war kein PTO-Rennen.
Nee, ja.
Also ich meine jetzt gerade so auf PTO gerechnet. Ja. Aber er hat halt einfach durch diese unfassbar konstante Saison, ich meine, er hat halt einfach jedes Rennen performt und ist halt 10. der Serie. So, und da setzt du dich halt hin. Wie bewerte ich das Ganze jetzt? Ist das jetzt eine erfolgreiche Saison? Ich würde sagen, absolut. Er hat jetzt nächstes Jahr auch einen Contract wieder. Oder sagst du, naja, ich möchte auch mal wieder ein Rennen gewinnen. Also ich meine, letztendlich ist immer das Größte als Sportler, ist es als Erster die Ziellinie zu überqueren. Und da guckst du dann halt schon, mache ich dann vielleicht doch Weiß hier nächstes Jahr oder starte ich doch in Zell am See und diese ganzen Sachen.
Ich finde das ja super spannend, ne? Und ich versuche ja auch immer, das bei Fred im Podcast im What the Funk so rauszukitzeln. Weil Fred ist ja auch noch einer, der von denen, die da oben sind, wahrscheinlich mit die, ich setze es ja mal in Anführungsstrichen, aber wahrscheinlich mit die wenigsten Stunden auch kloppt und trainiert. Klar hat er super viel Intensität und sowas drin, aber wenn du dir dann hörst, Van Riel ist ein Viertrainierer, Ditlev macht da 33 bis 36 Stunden in der Hawaii Prep. Also das ist so, da ist ja sicherlich noch super viel Potenzial, auch seine Laufkilometer und sowas. Ich weiß nicht, Fred läuft ja selten über 80 Kilometer, eher so Richtung 70 Kilometer, der veröffentlicht ja alles, könnt ihr ja alles nachschauen. Und was passiert da? Passt er jetzt da irgendwo an oder gehen die ihren Weg weiter mit diesem langfristig anpassen und langfristig wachsen und er will eine lange Karriere haben? Oder ist es jetzt dann irgendwann doch, dass man sagt, wir müssen auch nochmal was riskieren, komm, wir erhöhen jetzt nochmal deutlich und gehen jetzt irgendwie da all in? Oder geht er dann nächstes Jahr auf die Langdistanz? Er hat sich da ja auch immer noch nicht klar geäußert. Also ist ja auch nur so, ja, es wird bald passieren.
Selbst
privat kann ich da nichts rauskitzeln bei ihm, dass er sich mal festlegt. Und das ist so super krass zu sehen. Dann sieht er ja auch, ja, da kommen jetzt noch Schnelle, da kommt ein Jelle Gehens, da kommt ein Martin van Riel, die kommen von unten hoch. Was ist denn jetzt das Ziel? Wenn Fred das jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, 10. Platz, die Sachen, das, was er verdient über Sponsoren und eben natürlich das, was er in der PTO-Serie verdient, wird er wahrscheinlich dieses Jahr ein mega erfolgreiches Jahr gemacht haben aus finanzieller Sicht. Wenn du sagst, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, der Profi Fred Funk, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, ich setze wieder auf T100 und gucke, dass ich clever noch irgendwie 2-3 andere Races irgendwie mitnehme. Oder ist es so, dass man sagt, ja, ich setze jetzt alles mal auf eine Karte, mach T100, will die Rennen aber auch noch deutlich weiter vorne mitgestalten und auch irgendwie um Sieg mitkämpfen und ums Podium. Oder welchen Weg geht man da? Also ich bin richtig gespannt, was Fred nächstes Jahr machen wird.
Ich glaube auch tatsächlich, dass er das selber so in dieser Konsequenz auch gar nicht weiß, weil da schlagen, glaube ich, so zwei Herzen in seiner Brust. Ich meine, das hat man ganz klar in unserer Analyse vom Hawaii-Rennen gehört, dass der schon auch extrem Bock darauf hat, weil das ist, glaube ich, dann doch irgendwie immer noch so dieses, wie fühlt sich jetzt Hawaii wirklich an, hat er ja auch gesagt. Also wie ist es wirklich, nicht mehr laufen zu können. Also wie fühlt sich das an, wenn du nicht mehr für den Überschnitt rennen kannst? Das kann ich mir nicht vorstellen, das hat er ja gesagt. Und ich glaube tatsächlich, was keiner nachvollziehen kann, was man sich, glaube ich, so ein klein bisschen vorstellen kann, aber was man tatsächlich erst mitkriegt, wenn man es erlebt hat, ist tatsächlich, ich glaube, was eine unglaubliche Faszination hat, weil das ist auch das, was alle schreiben, die dabei sind und auch Athleten, die schon viel erlebt haben, ob es jetzt auch eine Cat Matthews ist. Ich glaube, in dieser Serie dabei zu sein, das hat, glaube ich, einfach eine unheimliche Faszination, weil so dieses an Locations in der Welt zu sein, wo du jetzt nicht unbedingt einen Triathlon machen würdest. Also klar, San Francisco, Escape from Alcatraz ist ein absoluter Klassiker. Aber auch Dubai, wo alle gedacht haben, naja, das ist jetzt irgendwie eine flache Wendepunktstrecke durch die Wüste, war dann letztendlich eine super attraktive, technisch anspruchsvolle Strecke, die auch wirklich hart war, hat man ja gesehen, auch beim Laufen ging es rauf und runter. Und dann, das macht die PTO ja einfach wirklich gut. So diese Rennwoche, die treffen alle aufeinander. Du hast, eigentlich hast du ja einmal im Monat eine Klassenfahrt für eine Woche und triffst halt deine Buddies wieder. Und das merkt man ja schon, so dieses Zusammen dieser Gang, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass das wirklich dann auch so eine Ehre ist, dabei zu sein, oder auch so dieser Ritterschlag, dass du einfach wieder diesen Contract hast und wieder im nächsten Jahr zu den Athleten dazu zu gehören, die halt nicht zwei Tage vorher wie Justus Nieschlag, du bist noch in Playitas und trainierst auf, ich weiß nicht, wahrscheinlich die 73 WM und auf einmal kriegst du einen Anruf, spring mal in den Flieger und komm nach Dubai, und dann performt er auch noch richtig, richtig stark, das muss man ja auch sagen. Aber halt so zu diesem illustren Kreis so fest dazu zu gehören, das hat, glaube ich, auch nochmal eine eigene Faszination, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und von daher ist es, glaube ich, ist genau das, was ich meinte, auch für die Athleten gerade keine einfache Zeit. Also auf was konzentriere ich mich da? Und ist natürlich ein totales Luxusproblem aus Profisicht, also sich entscheiden zu müssen, weil diese Wahl gab es vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch gar nicht. Da gab es Halbdistanz und Langdistanz und Rot, das war's jetzt. Aber zu sagen, setze ich halt doch auf die Karte Pro Series, versuche ich irgendwie in die PTO reinzukommen, versuche ich beides zu machen, wie jetzt irgendwie ein Martin van Riel. Was macht ein Rico Bogen? Das ist schon mega, mega interessant. Und ich glaube, dass da tatsächlich das für, gerade Fred ist da, glaube ich, ein super Beispiel. Der weiß, glaube ich, selber gar nicht genau, was er will. Also das ist so.
So wie
Weil
du.
Natürlich musst du natürlich aus wirtschaftlicher Sicht.
Was macht ein Nils Görke? Das frage ich mich. Genau. Was macht ein Nils Görke 2025?
Ich glaube, ich sollte mich auch auf die PTO-Serie konzentrieren.
Kannst du doch, es gibt doch ein Age-Group-Rennen.
Da waren, glaube ich, auch jetzt richtig viele am Start. Also ich glaube tatsächlich, in Dubai waren irgendwie 3000 Leute am Start.
Wirklich?
Ich glaube ja, das hat mich total überrascht.
Müsste man mal recherchieren, das habe ich auch nicht verfolgt. Wie viele da mittlerweile starten, wie das angenommen wird. Ich hatte nur ein paar Posts, wir wurden auch auf ein paar Stories verlinkt, in Dubai, wo ein paar Age-Group auf jeden Fall gestartet sind. Müssen wir nochmal verfolgen. Aber ja, vielleicht wäre das was für dich, Nils. Erst Marathon Hamburg und dann T100-Serie. Kann man da als Age-Grupper auch die Overall-Serie gewinnen?
Da müsste man mal gucken.
Das machen nicht so viele, Nils.
Nee.
Und dann AK50. Alle Rennen machen der Serie. Ich glaube, da musst du nur ins Ziel kommen, dann hast du das Ding.
Aber werde ich dann auch eingeladen? Das, also wenn ich dann mit den Boys und Girls da rumspringen darf, dann
ja, du kennst die alle, also kannst du da auch mit denen rumspringen.
Nee.
Eingeladen wirst du sicherlich nicht. Da kann ich dir Brief und Siegel draufgeben.
Ich glaube, was ein cooles Rennen wird, das hat auch Martin van Riel erzählt, ist Fréjus in Südfrankreich. Ich glaube, das ist ja nächstes Jahr auch bei der PTO dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch echt so ein Highlight wird, weil die Distanz an sich ist natürlich total cool. Es ist ja wirklich, ich meine, 2 schwimmen, 80 Radfahren und dann 18 laufen.
Görke.
Ist noch kürzer.
Ist wie Bond-Triathlon.
Nur nicht stromabwärts.
Ist wie Bond-Triathlon. Das ist dein Rennen. Auch, jetzt haben wir es endlich. Wieso haben wir das noch nicht gesehen?
Hast du gesehen, wie Sam Long, wie der zusammengebrochen ist vor dem Mikro davor?
Alter Schwede. Also das sau sympathisch. Sau sympathisch. Absolut. Aber das ist Sam Long, ist ja auch, hey, yo, sonst was und weißt du, good vibes überall, immer positiv, immer raus. Und dann siehst du halt einfach mal, was es wirklich kostet, da alleine zu hämmern ohne Ende, und du siehst niemanden. Du holst keinen.
Ich meine, das ist ja auch.
Erstmal 60 Kilometer fährst du all out alleine, jedes Mal, und holst sie erst am Ende ein. Das ist so. Boah, das habe ich mich immer gefragt, die ganze Zeit. Und ja, das ist aber auch Wahnsinn, dass auch auf ihn so krass einfach diese Auswirkungen hat, ne? Und dass er, dass ihn das auch so mitnimmt und das ist auch ja einfach so geil und einfach so mega menschlich. Also ich fand's super, super krass, dass er es so dann, ja, was heißt gezeigt, das ist ja aus ihm rausgebrochen einfach. Aber es ist so menschlich, das macht ihn so bocksympathisch und das zeigt halt einfach, was es auch so bedeutet, ne?
Da hast du aber auch kurz mal gesehen, wie sowohl die Kommentatorin als auch Sam Laidlaw und Frodo, da war mal kurz so 4-5 Sekunden, wo keiner so richtig wusste, was machen wir jetzt, bis dann irgendwie Frodo mal rübergegangen ist und ihn in den Arm genommen hat. Aber ich meine, das muss man sich wirklich ein bisschen, kenne ich ja dieses Gefühl, das hatte ich auch, wenn so richtig, richtig krasse Felder waren. Ich meine, als Letzter bin ich nie rausgekommen, aber du hast dann halt schon so gedacht, boah, da stehen jetzt irgendwie 15 Räder in der Profi-Wechselzone und du kommst aus dem Wasser raus und da stehen noch 3. So, das ist echt kein geiles Gefühl. Und ich meine, du musstest mal, der Typ kommt aus dem Wasser und der vorletzte Athlet ist einfach schon bei Kilometer 3 beim Radfahren.
Ja.
Weil der kommt halt 4 Minuten hinter dem vorletzten aus dem Wasser
raus. Ja, und bei dir sind noch Age-Gruppe so, um dich rum oder sonst was. Es sind ja andere Rennen, Leute im Rennen. Da ist niemand.
Das wollte ich ja gerade sagen.
Da ist niemand außer
und,
er.
Und selbst, ja, ITT. Und selbst da war es ja schon... Und selbst da war es ja schon ein scheiß Gefühl.
Ja.
So, und dann stell dir vor, der Typ hat so eine Gerade, du hast ja irgendwie in der Wüste so eine Gerade von 2 Kilometern und du siehst keinen.
Ja.
Du siehst irgendwo hinten, siehst du die Helikopter und weißt, Alter, da muss ich jetzt hin.
Also, ja, das Katastrophe. Ist
wirklich ein brutaler Druck. Und was ich ja sehr, sehr interessant fand, ich meine, letztendlich stimmt es auch, aber Frodo hat ihm ja geraten, 3 Monate lang nichts zu trainieren, außer schwimmen.
Echt?
Wirklich so, ja. Also ich weiß gar nicht,
im Interview oder was? Oder wo?
Ja, wo ich das gelesen habe, der hat wohl vorher, vor dem Rennen hat er gesagt, pass auf, Sam, du müsstest jetzt wirklich mal 3 Monate lang nur schwimmen. Also vermutlich dann irgendwie 2-mal pro Woche aufs Rad gehen und 2-mal pro Woche laufen, um irgendwie die Muskulatur aufrecht zu erhalten. Aber im Grunde genommen hat er damit natürlich recht, weil wenn ihm das nicht gelingt, vorne rauszukommen, hast du halt keine Chance. Das ist einfach so.
Ey, mich hat er schon mal Lügen gestraft. Miami. Ja,
aber unterm Strich muss man sagen, ist nachher die Puste ausgegangen im Laufe des Jahres und das ist jetzt natürlich auch so, psychologisch gesehen war das jetzt kein guter Abschluss der Saison. Also da hast du halt einfach echt gemerkt, Alter, das hat den so viel Körner gekostet und ich meine auch die Motivation jetzt ins Wasser zu springen, der hat ja auch die letzten Wochen und Monate den Fokus aufs Schwimmen gelegt, aber es hat halt nichts gebracht. So. Also du musst halt einfach grundlegend was ändern. Und das ist natürlich schon auch echt, echt richtig, richtig bitter. Also das ist schon wirklich, ja, du darfst dir halt einfach keine Schwäche mehr erlauben. Das ist einfach so, egal.
Aber auch in 3 Monaten machst du nicht 4 Minuten zu. Selbst wenn du nur schwimmst.
Nee, aber dann bist du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, kommst du 1 Minute hinter dem Vorletzten raus und da fährst du dann das Loch dann doch irgendwie relativ schnell zu und kannst dich dann so ein bisschen...
Naja, okay. So, ja, ein bisschen näher dran, ja.
Genau.
Ja, weil das mental aber durchzuziehen, sowas, also auf eine ganze Saison ist eh schon mal tiefsten Respekt und wie oft er auch wiedergekommen ist und dann doch da ein geiles Rennen gemacht hat noch, ist schon absolut Wahnsinn, aber das ist, ich habe mich da mal gefragt, wie packt der Kerl das? Das ist so, das hat auch Fred gesagt, der kann sich das gar nicht vorstellen, wenn der irgendwie, der steigt aufs Rad und fährt so hart er kann und sieht halt 60 Kilometer niemanden.
Niemanden. Ja. Aber so. An Fred sieht man auch wieder echt so Kopf. Ich meine, Fred, der war jetzt ja nicht untrainiert, aber ich finde auch wieder so diese Tatsache, dass er eine Woche vorher heiratet und ich meine, jeder weiß, was das auch...
Das war der Schnaps aus Ungarn, das ist super Treibstoff gewesen. Die hatten da so, ei, das Zeug, ey, das musste ich auch einige Mal trinken. Das, ich habe noch nie einen Schnaps getrunken, der so gebrannt hat.
Also auf der Radstrecke hat er definitiv gezündet. Ja. Ich meine, was Fred da ausgepackt hat, das war schon
stark.
Halleluja. Nee, aber das hat mich echt gefreut. Also ich meine, war ja auch wirklich cool zu sehen, so der Zieleinlauf, wie er sich halt auch tatsächlich gefreut hat. War ja wirklich der absolute Knaller. Und da siehst du halt auch, dass dann halt so eine, man meint immer, ich meine, wir haben eben darüber geredet, wie hochprofessionell mittlerweile der Sport geworden ist, dass du ein Team um dich rum brauchst, dass du alles richtig machen musst, du musst in der Höhe sein, du musst Heat Prep machen und letztendlich heiratest du eine Woche vorher und ich meine, Fred hat ja auch wirklich geheiratet, also es ist jetzt ja nicht so, dass der da jetzt irgendwie Kostverächter war oder sonst irgendetwas langweilig in der Ecke stand, ganz im
Gegenteil. Auf keinen Fall.
Und dann bist du halt trotzdem vorne mit dabei, also da siehst du dann, was dann doch auch der Kopf letztendlich für einen Hebel ist, das ist dann doch immer der, wie heißt das so schön, stärkste Muskel des Körpers. Aber das hat mich für ihn dann auch wirklich extrem gefreut und halt auch die Tatsache, dass er dann den 10. Platz und den Contract gesichert hat, das war dann ja irgendwie auch extrem cool. Also ja, wird wirklich extrem spannend, das nächste Jahr. Und ich meine, wir sagen es jetzt seit einem Jahr, die Saison ist noch nicht vorbei, jetzt guckt man nach Cozumel und dann ist ja auch tatsächlich noch 73 WM. Also das wird ja auch mega, mega spannend. Und wenn du jetzt guckst, wie Rico performt hat und auf den Hayden Wild trifft als Neuseeländer, da kann man sich auch schon freuen, das wird ein geiles Duell werden. Also wo natürlich auch noch zwei, drei andere mit einem Wörtchen reden werden. Justus Nieschlag mit Sicherheit jetzt nach der Performance, die er gezeigt hat und der kurzfristigen Anreise, wenn er dann da am Start steht, auch einer, der das Ding abschießen kann. Also
ja, 4 Wochen haben wir noch. Schauen wir mal, was da der eine oder andere noch im Training macht. Und ich bin echt gespannt, wer vor allen Dingen am Start ist, weil ja viele dann doch auf der Liste stehen und sich qualifiziert haben. Aber ich auch schon von vielen Europäern weiß, die irgendwie nicht starten werden. Also ich bin wirklich gespannt. Überlegt sich der eine jetzt vielleicht doch nochmal wieder, vielleicht mache ich doch noch. Ich bin ja qualifiziert. Hab vielleicht schon eine Unterkunft gebucht. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber das sehen wir dann, oder wissen wir dann wahrscheinlich in der Race Week, wer wirklich unten ist und bei wem die Insta-Stories aus Neuseeland aufploppen. Aber ich würde sagen, Nils, wir machen für heute den Deckel drauf, weil dann kann ich schlafen gehen. Ich muss morgen wieder früh raus und Kisten packen. Die Wohnung packt sich nicht von alleine ein. Und
Stromaufwärts.
So sieht's aus. Stromaufwärts schwimmen. Und du weißt ja, Stromaufwärts schwimmen ist viel anstrengender als Stromabwärts schwimmen.
Und ich meine, man muss auch mal ganz ehrlich sagen, die Leute sagen halt immer, komm, ihr müsst länger werden. Also jetzt ist nicht die Zeit der Longruns. Also ich glaube, wer jetzt schon am Wochenende länger läuft, als jetzt müssen wir gleich noch die Werbung einsprechen, dürfen gleich noch die Werbung einsprechen, dann sind wir auch bei 1,5 Stunden. Und von meinen Athleten läuft jetzt, ja doch, da laufen tatsächlich auch schon welche 90 Minuten. Ich bin ein großer Fan vom Longrun. Und ich habe tatsächlich auch noch einen einzigen Athleten, der auch in Taupo startet. Der läuft auch nochmal 90 Minuten am Wochenende. Aber ansonsten, glaube ich, ist jetzt einfach der Long Run bei den meisten vermutlich eher so 1 bis 1,10 Stunden lang, wenn sie ihn denn schon wieder machen.
Boah, das ist ja schön.
Aber dann die Woche drauf. Und das finde ich halt viel krasser, ist halt auch echt schon der erste Advent, ne? Das ist so.
Hör auf. Ja, das ist echt. Da reden wir dann in 2 Wochen drüber. Komm. Hier, Ende. Ich will noch nichts mit Weihnachten zu tun haben. Nächste Woche zünden wir hier ein Lichtlein an. Das können wir von mir aus machen.
Nicky Boy ist wirklich durch. Nicky Boy muss morgen früh wieder packen. Durch.
Wir können nächste Woche.
Euch ein schönes Wochenende.
Warte mal, ist das denn schon? Ich muss mal gerade gucken. Nee, nächste Woche
ist noch erster Advent ist, glaube ich, die Woche drauf.
Nee, Sonntag dann.
Oder?
Sonntag in einer Woche ist der 1. Dezember.
Ja, also nächstes Wochenende ist tatsächlich schon der erste Advent. Das ist die erste Advents Edition.
Oh Gott.
Die Zeit rennt.
Ja, müssen wir noch einen Adventskalender, Pushing Limits Adventskalender machen?
Oh, dann können wir endlich unseren.
Mit vier Türchen? Wir könnten unseren großen Three Bears Kalender plündern endlich. Ja. Steht hier, ich frage mich schon die ganze Zeit, was drin ist.
Nicht, dass du ihn jetzt aus Versehen auf die Straße gestellt hast.
nee. Der ist schon eingepackt. Den habe ich schon eingepackt.
Jetzt freuen sich die Jungs von der Müllabfuhr in Köln.
Deswegen haben die den mitgenommen. Normal lassen die Sachen stehen. Das Ganze auch Sinn.
Da schließt sich der Kreis.
So sieht's aus. So. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Da zünden wir dann die erste Kerze auf dem Adventskranz an. Bastelst du Adventskranz, Nils?
Ja, machen wir tatsächlich. Für Kasper. Er hat auch schon ein paar Mal gefragt. Also er hat dann immer einen, wirklich so jeden Tag so ein kleines Beutelchen und so.
Das ist ein Adventskalender. Adventskranz doch mit diesen 4 Kerzen drauf.
Ja, nee, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass meine Kunstfertigkeiten so sind, dass man mittlerweile wirklich nicht weiß, obwohl mittlerweile
kann
ist
man
es
ja
so,
kaufen.
Dass man, kann man doch kaufen. Dass man weiß, nee, du hast ja gefragt, basteln. Nee, wir haben schon gebastelt. Aber das machen Anna und Kasper. Bei mir wird es dann eher
der schiefe Turm von Pisa ist dann
ja, die Kerze. Oder so ein Sprengstoffattentäter, der irgendwas hat auf dem Tisch liegen oder so. Das wird nicht so gut aussehen. Nee, das machen wir schon. Also das macht ja auch Spaß. Das wirst du auch merken. Ich meine, jetzt, weil Frieda jetzt noch nicht unbedingt, aber so nächstes Jahr schnallt sie dann auch, genau. Aber so mit 3, 4 schnallt sie dann, was los ist. Und mit Kindern macht Weihnachten dann ja doch noch mal ganz, ganz anders Spaß.
Da habe ich auch Bock drauf. Aber jetzt ist noch.
Wird auch so.
Naja, okay. Nils, bis nächste Woche.
Euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Ironman Cozumel Tracken. Also mein Tipp, ich sag's mal, dass Martin van Riel, wahrscheinlich gibt's zwei Quali-Plätze, der wird sich einen holen. Vielleicht gewinnt er das Ding sogar.
Ich glaube, der gewinnt das Ding.
Guck mal, wir sind uns einig. Dann wird's safe nicht der Fall sein. Aber ich werde tracken. Insofern werden das wahrscheinlich auch einige von euch machen. Ansonsten schönes Wochenende. Und solltet ihr graveln, guckt die Wetterkarte an und zieht euch warm an und habt vielleicht noch eine Regenjacke mehr mit.
Das ist der Vorteil, Nils, wenn du einfach, ne, nicht nur Trainingspläne im Pushing Limits Club schreiben würdest, sondern endlich auch mal wieder einen Trainingsplan befolgen würdest und nicht so ein Lust- und Laune-Trainierer wärst, dann öffnest du die App und das Erste, was du siehst, ist der Wetterbericht.
Das Wetter.
Ja,
das ist schon
die heutige Einheit und das Wetter. Und dann weißt du, was du anziehen musst. Nur so als Tipp. Du kannst auch die App einfach nur öffnen ohne einen Trainingsplan drin. Dann wäre dir das nicht passiert. Das wollte ich nur einfach schnell loswerden, aber bis nächste Woche. Vielleicht hast du dann dazu gelernt.
Schönes Wochenende.
Tschüss.